So, mein Lieben, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr morgens aufwacht und euch denkt, ich habe katastrophal geschlafen. Ich sage euch ganz ehrlich, bei mir ist das leider viel zu oft. Tour, Podcast, Comedy-Shows, Aufzeichnungen, gehen natürlich auch mal gerne abends einbrennen. Heißt, spät ins Bett gehen, früh aufstehen, ist leider keine Seltenheit bei mir. Deswegen ist es umso wichtiger, dass der Schlaf, wenn er kurz ist, auch wirklich angenehm ist und gut ist. Seit einem Monat habe ich die Emma Elite Airgrid-Matratze getestet zu Hause und sage euch, die Qualität hat sich hart verbessert. Die Matratze ist 27 cm hoch, passt sich jeder Schlafposition an und durch die AirGrid-Technologie schläfst du einfach wie schwerelos. Keine Rückenschmerzen, kein Überhitzen. Das Gelmaterial kühlt dich die ganze Nacht ab. Richtig angenehm, gerade im Sommer, vor allem wenn man sich keine Klimaanlage leisten will. Plus, Emma hat nicht nur Matratzen, sondern auch Kissen, Decken, Betten, alles, was du für guten Schlaf brauchst. Passend dazu läuft gerade der 10 Jahre Geburtstags-Sale. Dazu gibt es bis zu 50% auf viele Produkte. Also, mit dem Code Feuer5 spart ihr nochmal 5% extra on top. Klickt auf den Link in den Shownotes, gönnt euch guten Schlaf, auf den ihr zählen könnt. So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gib mal Feuer. Heute zu Gast einfach Adriano. Und mehr gibt es auch erstmal gar nichts zu sagen. Schön, dass du da bist, mein Lieber.
Danke, dass ich da sein darf.
Die Leute haben immer... Nee, ich habe mich weit aus dem Fenster gelehnt, schon in der ersten Felix Lobrecht-Folge, meinte so, ja, das Konzept soll auch sein, da sollen auch mal normale Leute kommen und so. Jetzt sind wir bei Folge, ich glaube, 74 und du bist einfach der Erste. Du bist der erste Gast, der nicht irgendwie bekannt ist, rappt, Comedy macht, Fußball spielt, auf Social Media irgendwie abreißt oder keine Ahnung was machst. Du bist einfach aus dem Leben. Und normalerweise ist das so, Leute aus dem Leben sprechen ja nicht in Mikrofon oder sitzen nicht in solchen Dingern hier. Wie fühlt sich das gerade an?
Eigentlich ganz okay.
Ja?
Ist für mich eigentlich überhaupt kein Stress, muss ich sagen.
Okay, nice. Wie alt bist du überhaupt?
30. Dieses Jahr 30 geworden.
Gut gehalten, ne?
Danke.
Ist auch so ein Jungbrunnen.
Hoffentlich.
Pflege? Was machst du?
Gesicht einmal waschen mit Wasser.
Das reicht?
Ich glaube schon.
Okay.
Also ich mache jetzt nichts Besonderes. Gehe einmal die Woche zum Friseur.
Ja.
Oder alle 10 Tage.
Ja, ich sehe das. Ihr habt anscheinend, Bayreuth war das, ne?
Ja.
Da habt ihr jemanden, der so ein Fading kriegt?
Grüße gehen raus an Just Goody. Du hast Ali the Barber.
Ja.
Ich habe Just Goody.
Just Goody.
Just Goody.
Okay.
Auf die 1, muss man sagen.
Just Goody auf die 1. Grüße nach Bayreuth. Wenn ich mal in der Nähe bin, kann ich da hingehen, oder was?
Da gehst du auf jeden Fall hin.
Okay.
Wirklich sehr, sehr gut. Der ist, glaube ich, noch aufgeregter als ich heute.
Ja.
Ich war gestern nochmal Konturen gemacht.
Wirklich?
Da habe ich gesagt, Bruder, gib alles.
Ja, du musst aussehen wie eine 1.
Ja, genau.
Ja, was heißt, gib alles? Du bist ja nicht hier, um irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zu promoten oder zu representen. Wir sind ja einfach nur.
Ja, mein Album auf Spotify
zum Quatschen. Ja, genau. Stell mal vor. Nee, das ist übrigens auch erstmal, stoßen wir mal an. Wir haben nicht, dass ihr euch denkt, wir haben irgendwie 12.30 Uhr oder so, ist schon ein bisschen später, deswegen. Kann man auch mal ein leckeres Budweiser trinken?
Ja. Absolut.
Und jetzt erzählen wir ganz kurz. Also, du hast den Podcast verfolgt.
Genau.
Oder verfolgst den Podcast und du hast mich schon vor längerem angeschrieben, ne?
Ja, also die Story ist vor, ich verfolge dich schon eigentlich seitdem du Battle Rap machst und.
Ach, so lange schon?
Ja, ja.
Okay.
Ich weiß aber, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wann ich dazugekommen bin.
Mhm.
Weil wenn du 2016, 2017 dazugekommen bist, dann weißt du gar nicht mehr, dann sind ja schon viele geile Sachen raus.
Ja, voll.
Rapper Mittwochs. Saison 4, 3, was weiß ich.
Safe,
ja. Und dann sind schon ein paar Sachen, ich weiß gar nicht, wann ich da eingestiegen bin. Mhm. So. Auf jeden Fall verfolge ich dich schon während der ganzen Zeit und du hast ja dann 2019 hast du deinen eigenen YouTube-Channel.
Also, genau. Ja, genau.
Du umgenannt hast du Cynic der YouTube-Channel.
Genau. Ja,
genau. Und seitdem verfolge ich halt deinen Content und bin da auf jeden Fall mit am Start. Und dann hast du, wie du vorhin schon angeteasert hast, es war mit Felix Lobrecht in deinem ersten Podcast, weiß ich gar nicht, aber du hast auf jeden Fall. Mit Ali Boumaier,
ja.
Der hier auch Platz gefunden hat, Deutschraps Bud Spencer sozusagen, hast du gesagt, dass du mal einen normalen mit vielleicht einem besonderen Beruf oder sowas mal hier begrüßen würdest. Und dann dachte ich mir, ja, komm, da habe ich gerade meine Runden am Platz gedreht, weil ich ein bisschen verletzungsmäßig unterwegs war. Und dann dachte ich mir, komm, wenn du fertig bist, slidest du mal ganz sanft in die DMs und habe gesagt, du, ich glaube, ich habe da ganz coole Sachen. Ich habe einen nicht so gewöhnlichen Beruf auf jeden Fall und arbeite auch noch im Leistungssport. Das ist eine schöne Symbiose einfach, die man hat.
Ja, finde ich auch.
Und wenn du Bock hast, ich bin ready. Genau. Und dann, das war im September letzten Jahres und dann.
Habe ich darauf auch schon geantwortet
oder
noch gar nicht?
Nee, und ich habe dann auch gar nicht mehr nachgeguckt.
Ja.
Tatsächlich. Und das war dann so, dass im November kam dann was dazu. Und es hat dann einfach eine Zeit lang gedauert und dann habe ich deinen Podcast mit der Steph, heißt sie?
Ja, genau.
Die Hip-Hop-Moderatorin oder Interviewerin, ja, Reporterin. Genau. Habe ich gehört und dachte ich mir, komm, jetzt hast du noch mehr zu erzählen. Mhm. Jetzt schaust du oder schreibst du nochmal. Aber das bei Instagram, wenn du jetzt ja jemanden eine Anfrage schickst, dann kannst du nur eine Nachricht schicken.
Ach, stimmt.
Ja, das habe ich aber habe ich ja auch gar nicht mehr überdacht. Und ich habe es ja noch nie gemacht, logischerweise, aber ich habe es mir halt gleich gedacht. Ne? Ja. Nee, das siehst du ja, wenn du die Nachricht abschickst. Und dann gehe ich auf unseren Chat und dann sehe ich einfach, dass du die Nachricht gelesen hast. Mhm. Dachte ich mir, okay, krass. Sieht man jetzt nicht wann und so weiter. Du hast mir auf jeden Fall nicht geantwortet. Dann habe ich gesagt, du, pass auf, es kam jetzt noch was dazu, was nochmal vielleicht auch für die Zuhörer hier
sein könnte,
sehr interessant sein könnte. Genau, und dann habe ich dir das geschrieben. Du hast, glaube ich, 1-2 Stunden später direkt geantwortet. Ja. Ich sagte, hey, tut mir leid und wann hast du Zeit?
Ja, crazy.
Das ist vor 3 Wochen gewesen und jetzt sitze ich hier.
Ist auch geil, das mal aus so einer Perspektive auf jeden Fall zu hören, weil also ich kenne das ja selber, ich bin ja auch schon Leuten in die DMs geslidet, wo ich mir denke, ich habe ja keinen blauen Haken, wo ich mir denke, so, lesen die das, haben die das gelesen und dann kommt, aber ich weiß zum Beispiel noch das Gefühl, als so das erste Mal Flair angefragt habe und der schreibt einfach nur so, okay, zurück und ich war so, hat er sich vertan? Ist das jetzt wirklich, also, hä? Was passiert hier? Also, das ist so, wenn man so jemanden anfragt, wo man sich denkt, so, wäre schon voll cool, oder wenn das wichtig ist, dass der antwortet.
Auf jeden Fall.
Und wenn das dann reinsegelt und jetzt sitzt er einfach hier, das ist der übelste.
Ja, was halt noch krasser einfach ist, es ist halt auch der einzige Podcast, den ich verfolge, den ich schaue.
Ah, okay.
Und dann halt auch noch hier zu sitzen. Ja. Es ist nicht so, dass du sagst, okay, du bist jetzt bei irgendeinem Podcast eingeladen, sondern ich verfolge dich und ich verfolge den Podcast halt schon regelmäßig so. Ja. Und ich höre das immer an, wenn ich joggen gehe, wenn ich koche oder so. Und dann deswegen ist es mega geil. Also ich bin aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt hier nervös und zitter, habe schwitzige Hände. Im Gegenteil, ich freue mich mega drauf.
Du wirkst auch nicht nervös.
Danke. Ja. Ich freue mich mega drauf. Das Einzige, was ich bin jetzt froh, wenn es heute vorbei ist, aus folgendem Grund. Als du mir zurückgeschrieben hast, hat sich in meinem Kopf irgendwas gelöst. Und ich bist dann natürlich vorfreudig. Wenn du Flair geschrieben hast und er schreibt, okay, dann denkst du auch so, okay, was geht ab?
Ja, klar.
Und das hatte ich dann bei dir auch das Gefühl. Und dann liege ich abends im Bett und will in Ruhe pennen. Denkst du, ich kann pennen? Ich gehe diesen scheiß Podcast einfach die ganze Zeit durch. Jedes Mal so, ja, was fragt er? Was antwortest du da? Das ist Freestyle-Konter vorbereitet.
Ja, aber das Ding ist, mir ging es natürlich genauso. Also ich war auch super nervös.
Und ich konnte
auch
gar nicht schlafen. Du hast meine bombardiert, die Nachrichten kamen rein.
Genau, wann bist du da? Ich bin ja auch, wenn Leute, also ich bin ja immer, dafür ist der Podcast ja auch bekannt, ich bereite mich ja immer hart vor auf diese Podcast-Folgen. Ja. Recherchiere mich da wirklich um Kopf und Kragen.
Ich habe schon auf das Intro mich am meisten gefreut, weil ich gedacht habe, was droppt er da für Infos, was kommt er da und dann war es jetzt ja doch
leicht gediegen.
Ist ja eigentlich gegen dein Mantra so, dass du
ja, sagst, aber es ist okay, nüchtern. Nee, manchmal, das ist ja immer Freestyle, das ist ja nie vorgedacht und das ist ja so, letztes Mal hatte ich auch irgendwie, wen hatte ich denn da? Das war so, genau, Mariano meinst du, ja, das reicht ja eigentlich, weil oder MV, das muss ja eigentlich reichen so, weil den Namen kennt man ja schon. Aber ganz kurz zu dir, was bist du für ein Landsmann?
Was schätzt du?
Ich habe direkt erstmal gedacht, Italiener. Irgendwas Italienisches. Mhm.
Ist nicht schlecht, aber.
Was ist?
Spanien.
Spanien?
Aber meine Oma kommt aus Spanien.
Genau. Okay, Oma kommt aus Spanien.
Madrid, genau.
Eltern sind deutsch.
Genau, also mein Papa ist halb Spanier. Mhm. Und ich bin jetzt halt nur noch ein Viertel Überbleibsel. Aber
okay, was macht ein Viertel Spanier in Bayreuth?
Der ist dort aufgewachsen. Und.
Mag der es da? Ist das schön? Ist das idyllisch?
Ja? Ich bin jetzt hier in Berlin. Ich meine, ich habe hier meinen Drachenbruder dabei.
Ja. Warum Drachenbruder? Wenn das so ein schlechter Name ist, muss ich auch nachfragen.
Ja.
Eine gute Erklärung gibt's.
Also er ist ein Spieler von mir gewesen.
Okay.
Er ist ein Spieler von mir gewesen.
Ja.
Und dann gab es damals diesen Drachenlord. Und den gibt's ja immer noch.
Okay.
Ja. Ne? Der ist ja nicht weggeflogen. Und da haben wir uns immer, hat er mir immer ein paar Sachen im Training gesagt. Und dann ist er halt der Drache geworden und ich auch. Und jetzt sind wir Dragon. Seine Mutter ist auch die Mama-Drache einfach.
Ja gut, okay. Hatte schon einen Grund, warum wir nicht in der Öffentlichkeit.
Aber wir wollten auch herfliegen eigentlich.
Ja, fliegen?
Ja.
Ach nee. Also was ich schon mal sagen kann, weil ich habe gar keine, das ist voll schwer für mich, deswegen, also wenn das nicht dein Job ist oder so, lustig zu sein, dann auch nicht probieren. Also
okay,
mit deinen Homies, alles super. Das war jetzt so das zweite oder dritte Mal. Ich dachte, beim ersten Mal dachte ich mir so, komm, lass mal beiseite. Aber jetzt dann ist einfach ganz normal.
Okay, ja,
das ist klar. Unterirdisch auf jeden Fall.
Oh, okay.
aber ist ja auch egal. Genau, du bist in Bayreuth und du hast mir erzählt, ich habe auch mal erzählt, dass ich in Bayreuth beim Auftritt war.
Ja. Ich weiß nicht, wie gesagt, nicht mehr
bei also dem Podcast. Also es muss ja auf jeden Fall im Zuge von Comedy Lounge von Flo Simbeck gewesen sein, weil der immer Ingolstadt, Nürnberg, Augsburg und dann wahrscheinlich auch Bayreuth. Und da habe ich erzählt, ich war in einem Wirtshaus.
Ja.
Okay.
Und hast du, so hab's ich verstanden, das war einer deiner ersten Auftritte.
Ja.
Und du wusstest halt nicht, ob deine Comedy, so wie sie ist, halt funktioniert.
Mhm.
Und dann hast du gesagt, du hast da vor 30 alten Leuten performt. Und es hat alles geklappt und die haben gefeiert und dachte okay. Okay, mit dem Ding komme ich überall durch.
Ich weiß, das war nicht einer meiner ersten Auftritte, sondern einer meiner ersten Auftritte in einem Wirtshaus im Süden.
Das kann sein.
Das weiß ich noch, weil das ist nicht lange her, das ist so 3 Jahre her oder so. Aber ja,
stimmt. Ach, das ist jetzt erst 3 Jahre her?
Ja, ja.
Ah, okay.
Das war auf
jeden Fall. Ja, habe ich verstanden, dass das so der erste Auftritt zu deiner Comedy und du musstest schauen, wie es funktioniert, dann bist du gleich ins kalte Wasser geschmissen worden da.
Genau, mit meiner Art von Comedy in so einem Surrounding.
Okay, das war so das vor Ding. 3 Jahre erst.
Genau, das war, glaube ich, nach Corona. Und ich kam da wirklich rein und dachte mir so, okay, jetzt danach weißt du wirklich Bescheid. Weil wenn das hier funktioniert.
Genau,
so war das.
Aber du weißt nicht mehr, welches Wirtshaus das war.
Nee, weiß ich nicht mehr.
Das würde mich halt mega
interessieren. Aber ich glaube, ich war mit einer Freundin aus der Nähe auch da und ich meine, wir wären da vorher auch, wenn das war, auch in der Shisha-Bar. Habt ihr Shisha-Bar auch in Bayreuth?
Ja, klar.
Ja, okay, dann glaube ich, das muss ich auf jeden Fall mal rausfinden, dann sage ich dir das nochmal, wann das war.
Ja.
Deswegen, ich frage ja gerade, wie das im Ort ist. Ich war nachts da und nur in dieser Shisha-Bar und in diesem Wirtshaus.
Aber war das dann auch so geplant, dass du dann einen Auftritt hast oder war das
ja,
so?
Ja, klar. Schmerz hat deswegen
da. Also, oder bist du dann einfach reinmarschiert, da waren 30 alte Leute, die gerade schon einen Tee.
Okay, nee, die waren alle, haben sich alle Tickets geholt, die waren alle da für eine Show, die wussten, worum es geht.
Okay.
Aber trotzdem machst du dir natürlich Sorgen. So. Ja. Und dann, was bist du für ein Jahrgang eigentlich?
95?
95er Jahrgang. Ja. Okay, gut. Und du sagst, du hast, er hat schon unter dir gespielt. Das heißt, du hast, bist so ein junger Trainer oder was? Oder Trainer gewesen, immer noch?
Ja, immer noch. 5. Jahr jetzt mittlerweile.
Okay.
5. Jahr auf einem, ja, schon gehobenen Niveau. Also wir sind, ich mache seit 5 Jahren die A-Jugend von der Spielvereinigung Bayreuth. Und wir spielen in der Bayernliga. Bei Bayern ist halt speziell, ist halt wie Regionalliga.
Ja.
Ja. Und danach kommt die Bundesliga.
Also spielt ihr, nimm mal ein paar Mannschaften, die bei euch in der Liga sind, ne?
Aschaffenburg, Victoria Aschaffenburg, FC Memmingen.
Okay.
Die ganzen DFB-NLZs, die sind ja raus.
Okay, also alles so Nürnberg, Bayern, alles Bundesliga.
Genau. Okay. Aber auch erst seit letzter Saison. Weil die haben die ganzen Bundesligen neu reformiert.
Mhm.
Das heißt, die ganzen DFB-NLZs unter Haching, Bayern, Ingolstadt und so weiter.
Ja.
Die haben jetzt ihre Bundesliga. Das heißt auch nicht mehr Bundesliga, sondern DFB-Nachwuchsliga.
Okay.
Aber wir haben vor 2 Jahren gegen Jahn Regensburg und gegen Unterhaching gespielt.
Okay, also
die sind abgestiegen. Also das ist wie damals bei dir. Du hast ja auch mal bei Düsseldorf Bundesliga gespielt.
Genau.
Ja? Und dann gab es ja auch ganz normal Absteiger.
Ja, klar.
Ja, und das gibt es jetzt nicht mehr. Die bleiben immer in ihrer Liga.
Ach so.
Und du kannst, das ist.
Also ich wollte gerade fragen, ihr könnt gar nicht aufsteigen und dann gegen die.
Können? Unsere U17 ist letzte Saison aufgestiegen.
Ja.
Die hat, du steigst aber zum Winter auf. Das ist, ich weiß nicht, was ich davon halten
soll. Okay, das ist auch jetzt zu deep. Auf jeden Fall hast du machst Fußballtrainer für die U19.
Genau.
Spielvereinigung Bayreuth.
Ja.
Okay. Und bist jetzt 30. Das heißt, das ist ja nichts, wovon man jetzt leben kann. Was machst du beruflich?
Ich bin als Sporttherapeut in der Kinder- und Jugendpsychiatrie angestellt.
Als Sporttherapeut in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Ja.
Okay, erstmal Kinder- und Jugendpsychiatrie und dann sind dann die ganzen, die haben ja, Psychiatrie ist ja nochmal Next Level, das heißt, die haben ja ganz, ganz, ganz andere und schlimme Vorgeschichten, Sachen, denen die passiert sind, dass die überhaupt in eine Kinderpsychiatrie müssen und Jugendpsychiatrie. Und da werden dann Sachen angeboten, wie zum Beispiel Sportkurse. Und
auch,
die leitest du dann?
Genau, richtig. Also du kannst dir das so vorstellen, also erstmal, was meinen Job angeht, ich bin für wir haben 6 Stationen. Das ist einmal von geschlossen über offen zu Kinder, zu Sucht, zur Therapiestation. Und wir haben 2 ambulante Stationen, wo die Kinder und Jugendlichen halt früh kommen und Nachmittag wieder gehen.
Ja.
Also jede Station hat ein anderes Thema. Also jemand, der halt in der Jugend irgendwelche Drogensüchte hat, der kommt auf die Suchtstation.
Ja.
Wenn jemand anorektisch ist, also wenig isst oder halt das Essen verweigert, der kommt eher auf eine Therapiestation. Also da ist schon eingeteilt, so wer wohin kommt. Und ich bin für unterschiedliche Stationen zuständig, nicht für alle. Und leite dann Einzeltherapien, Gruppentherapien, die Sportstunden, genau. Mache dann halt je nachdem, was der Patient oder was auch die Ärzte und die Therapeuten dann vorgeben, mache ich dann mit denen halt ein gewisses Sportprogramm. Ne? Und das ist vielseitig, weil du hast auf der einen Seite natürlich anorektische Jugendliche, Kinder. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch ADHS-Leute. So, und die musst du unterschiedlich behandeln und bedienen.
Ja, klar, ne?
Also gibt's nicht Schema F, wo du sagst, okay, heute machen wir das.
Wir spielen alle Fußball.
Genau, das geht.
Wie denn?
Ja, das ist noch, ja, anders als in der Schule, wenn du sagst, hey, komm, wir spielen alle Fußball, dann sitzen halt 2 außen so, aber wenn du es da machst, dann sitzen halt dann 70% außen. Also, das ist schwierig. Das ist wirklich.
Ja, das glaube ich. Das hört sich auch höchst kompliziert an. Ich habe jetzt gerade wieder auch gemerkt, in erster Linie ist wirklich der Comedy-Gedanke und dann so dieser menschliche Gedanke. Deswegen diesen ganzen Comedy-Gedanken mal beiseite, ja, was man daraus so alles spinnen könnte, weil es ist ja auch ein ernsteres Thema auf jeden Fall. Aber die jetzt zum Beispiel die Jugendlichen, die in der Geschlossenen sind, nehmen die, also gibt's für die auch was?
Ja, ja, für die gibt's auch was. Da muss man ein bisschen differenzieren, weil es ist so, du kommst ja nicht ohne Grund dahin.
Ja, ja.
Viele kommen dahin, weil sie selbst gefährdet sind. Sprich, die haben, wenn du jetzt heute irgendjemand schreibst, hey, ich habe keinen Bock mehr auf mein Leben, und die Person macht sich Sorgen um dich, ruft die Polizei an, ja, dann reden die nicht mit dir, sondern die bringen dich dahin.
Ja.
Ne? Ist ja völlig logisch, Vorsichtsmaßnahme, es muss abgeklärt werden, was da mit dir los ist. Dann gibt es aber auch noch Kinder und Jugendliche, die haben einen Suizidversuch hinter sich. So, die kommen da auch hin. Und dann in diesem geschlossenen Raum oder auf dieser geschlossenen Station, in diesem geschlossenen Setting, ist es schon so, dass die auch raus dürfen. Natürlich nur unter Begleitung, anders als auf den anderen Stationen, deswegen ist es ja geschlossen, aber auch nicht jeder.
Okay.
Also du musst ja deinen Status, dann redet da immer von unterschiedlichen, was ist Stati, das ist die Mehrzahl?
Weiß ich gar nicht.
Stadien.
Statuten ist was anderes nochmal.
Ja, vielleicht unterschiedliche Phasen auf jeden Fall. Ja. Also du musst dir das erarbeiten oder du kommst halt hin und die sagen, okay, du bist fremdgefährdet, du darfst trotzdem raus.
Mhm.
Und wenn du dich dann da gut therapieren lässt, immer und also es ist ganz individuell, das kann man gar nicht so pauschalisieren, dass du musst diesen Weg gehen, dann kommst du auf eine andere Station. So, manche kommen da für einen Tag hin, dann merkt man, okay,
war nichts,
braucht man nicht, kann wieder gehen. Aber du brauchst einen gewissen Status, damit du dann auch unter Begleitung raus darfst.
Ja.
Die haben auch einen geschlossenen Garten zum Beispiel, wo die schon hin können, da können die aber nicht weg. Aber wenn jetzt zum Beispiel zu mir mit zur Sportgruppe gehen und ich nehme die mit, ja, dann haben die schon die Chance abzuhauen. So,
okay.
Das ist logisch. Deswegen
das muss man ja vorher evaluieren, nach dem Motto,
genau, okay,
besteht also da die Gefahr oder nicht?
Die Therapeuten und die Ärzte beschließen dann, okay, die Person darf jetzt mit zum Sport.
Ja. Ne? Ich weiß nicht mehr, wie die Einrichtung in Berlin heißt, aber ich war auch mal in der Psychiatrie, weil irgendeine Person, die ich kenne, sich genau was angetan hat oder was antun wollte. Und dann war die auch in der Psychiatrie für, ich weiß nicht, zwar das auch ein wiederholendes Ding war, für 2-3 Wochen oder so. Das heißt, man ist dann da und denkt sich wirklich so, okay, man kennt das ja nur aus, das ist wie Gefängnis, man kennt das nur aus Filmen. Und das ist dann schon wirklich, ah, okay, diese Orte gibt's wirklich, das ist hier kein Spaß. Und das macht einem, sag ich mal, als normalen Menschen macht einem das ja erstmal Angst.
Ich kann es mal so formulieren, es war nie mein Ziel, in der Psychiatrie zu arbeiten.
Ja, darauf wollte ich hinaus.
Genau,
ja.
Also es war nicht mein Berufswunsch, es ist nicht mein Traumberuf. Wir schon vorhin hatten, warum bist du in Bayreuth? Ich wollte da bleiben. So, ich habe einen Sportwissenschaftsmaster und das ist natürlich nicht wie in einer Großstadt, wie in Berlin, wie in München, sonst irgendwo, dass du da vielleicht eher unterkommst. Und da sind die Jobs eher rar gesät für den Master oder für den Studiengang, den ich hatte. Jetzt war es aber damals so, dass diese Stelle eben frei war. Und ich hatte dann aber zu dem Zeitpunkt auch schon dieses Fußballding. So, und deswegen
habe ich. Ganz kurz, sorry, ich unterbreche, ist nur wegen Interesse. Du machst Sportwissenschaftler, machst du, dann siehst du, eine Stelle ist frei in der Psychiatrie. Wo siehst du das und was denkst du dir? Dann denkst du dir so, ja, besser als gar nichts oder was denkt man denn da?
Naja, das hat schon viele Vorteile. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ist jetzt das nächste Beste, sondern du bist im öffentlichen Dienst.
Ja, aber brauchst du keine Zusatzqualifikation? Du kannst ja nicht einfach, nee. Also wenn ich jetzt Sportstudent bin, Sportwissenschaftler, dann kann ich ja nicht einfach in der Psychiatrie mit auf Menschen losgelassen werden.
Ja, es ist wie so oft, du lernst das meiste in der Praxis tatsächlich. Aber
das ist voll gefährlich.
Es ist, um den Bogen zu spannen, es ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Also es ist nicht so, dass du, wenn du sagst aus Filmen, so wie du es dir aus Filmen vorstellst, so ist es nicht. Also es sind natürlich Menschen mit einer gewissen psychischen Belastung da, aber es ist nicht so, dass du sagst, okay, du gehst da rein und du hörst Leute rumschreien, die sind gefesselt. Also da sind wir raus natürlich aus diesen Zeiten. Glücklicherweise war früher gang und gäbe diese Art von Therapie, ne? Wenn die nicht gespurt haben, da gab es
Medikamente.
Ja, Medikamente, die wurden wirklich stillgelegt. Da gab es auch früher Elektroimpulse und so weiter. Also davon ist man glücklicherweise weg. Und wenn du Kinder oder auch Erwachsene, wir sind ja eine ganz große Psychiatrie, das ist ja auch eine Forensik, das sind ja auch Gefängnisleute dort, ne? Also Leute, die nicht im Gefängnis sind, sondern die aufgrund einer psychischen Erkrankung dann halt in eine forensische Einrichtung kommen, ne? Aber wo die halt auch ihre psychische Begleitung bekommen oder psychotherapeutische Begleitung und überwacht werden, aber die sitzen ihre Strafe dort ab.
Okay.
Und da ist es, wenn du den auf der Straße siehst, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, ich glaube in Berlin laufen düstere Gestalten rum, wo du denkst, okay, bei dem passt irgendwas überhaupt nicht. Ja. Und da siehst du normale Menschen.
Ja, stimmt.
Das musst du schon sagen. Also da siehst du Jugendliche, klar, bei manchen siehst du es, weil halt viele Arme auch geritzt sind. Mhm. Oder dass die Frisur ein bisschen crazy ist. Es ist vielleicht in Berlin, kannst du, weil hier ist ja trotzdem Multikulti.
Aber aufgeritzte Arme siehst du so viele. Ja. Das ist geisteskrank. Ja, also wenn du da einmal ein Auge, das ist wie so, wenn du einmal, keine Ahnung, weiß nicht, du hast ein Kind, dann siehst du auf einmal nur noch Leute mit Kinderwagen. Wenn du einmal mit jemandem zu tun hattest, der das hat oder sowas drauf geachtet hast, dann siehst du das so viel. Das ist
Narben bleiben, das ist das Problem.
Das ist wirklich krass.
Ja, und von dem her ist es wirklich so, wenn du dort bist, klar, siehst du ein paar schräge Gestalten oder Leute, wo du meinst, ah, okay, da könnte was im Argen liegen, aber du hast auch ganz, ich habe da wirklich sehr, sehr tolle Menschen auch kennengelernt, wo man sagen muss, hey, was machst du hier?
Ja.
Was soll das? Also du passt hier nicht her.
Ja, und das ist ja auch, würdest du da zustimmen, wenn man sagt, das ist ja auch nicht deren Schuld, ne? Also hat ja irgendjemand vorher.
Also Kinder und Jugendliche musst du auf jeden Fall differenzieren.
Ja.
Wenn jemand, es ist schwierig zu sagen, es ist nicht deine Schuld oder es ist schon deine Schuld. Das ist so multifaktoriell, du kannst gar nicht sagen, hey, die Person ist aufgrund dieser Geschichte hier.
Ja.
Es gibt einfach Leute, ich sag mal so, das ist so ein bisschen mein Ansatzpunkt. Jeder Mensch wird mit einer Persönlichkeit geboren, aber ist erstmal ein liebes Wesen. Also als Beispiel in Saddam Hussein.
Der war mal ein Baby.
Der war mal ein Baby und da wird er sicher nicht Krieg in seinem Kopf gespielt haben oder irgendein Regime geführt haben, sondern der war, aber die Einflüsse, die er bekommen hat, plus vielleicht seine Charakterzüge, die jeder Mensch hat, und die sind individuell, haben ihn zu diesem Menschen gemacht, den er ist, der er ist. Und so ist es dann eigentlich auch bei den Jugendlichen und bei den Kindern oder allgemein bei den Patienten. So viele erleben Scheiße und werden deswegen, kommen auf eine schiefe Bahn, haben schlechte Gedanken, haben Depressionen. Aber du hast da auch ganz viele, die wirklich aufgrund ihrer Schuldruck.
So, meine Lieben, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr morgens aufwacht und euch denkt, ich habe katastrophal geschlafen. Ich sage euch ganz ehrlich, bei mir ist das leider viel zu oft. Tour, Podcast, Comedy-Shows, Aufzeichnungen, gehen natürlich auch mal gerne abends einen brennen. Heißt, spät ins Bett gehen, früh aufstehen, ist leider keine Seltenheit bei mir. Deswegen ist es umso wichtiger, dass der Schlaf, wenn er kurz ist, auch wirklich angenehm ist und gut ist. Seit einem Monat habe ich die Emma Elite Airgrid Matratze getestet zu Hause und sage euch, die Qualität hat sich hart verbessert. Die Matratze ist 27 cm hoch, passt sich jeder Schlafposition an und durch die Airgrid-Technologie schläfst du einfach wie schwerelos. Keine Rückenschmerzen, kein Überhitzen. Das Gelmaterial kühlt dich die ganze Nacht ab. Richtig angenehm, gerade im Sommer, vor allem wenn man sich keine Klimaanlage leisten will. Plus, Emma hat nicht nur Matratzen, sondern auch Kissen, Decken, Betten, alles, was du für guten Schlaf brauchst. Passend dazu läuft gerade der 10 Jahre Geburtstags-Sale. Dazu gibt es bis zu 50% auf viele Produkte. Also mit dem Code Feuer5 spart ihr nochmal 5% extra on top. Klickt auf den Link in den Shownotes, gönnt euch guten Schlaf, auf den ihr zählen könnt.
Das ist einer der Hauptgründe, warum
Schuldruck?
Ja, übel. Also es ist Wahnsinn, wie viele Jugendlichen wirklich wegen Schuldruck.
Schuldruck?
Ja.
Aber von der Schule oder von den Eltern? Dass die Eltern sagen, du musst in der Schule so und so.
Nee, irgendwann wirst du ja als Eltern auch empathisch, wenn du merkst, dein Kind oder dein Kind läuft nicht mehr richtig. So, dann musst du natürlich mal sagen, okay, gut, ich kann jetzt nicht jedes Mal hier sagen, bring mir eine Eins nach Hause, sonst gibt's da Watschen.
Weil die gute Noten schreiben, weil die denken.
Unterschiedlich. Mobbing, großes Thema.
Ja, okay.
Einfach dieser Prüfungsdruck. Einfach vor der Klasse zu stehen und was vorzutragen. Wir alle werden immer in einen Topf geschmissen, aber nicht jeder Mensch ist dafür gemacht.
Ja, das stimmt. Aber ja, gut, ich verbinde eher so ein bisschen.
Für dich ist es easy. Für mich
ist es. Nee, ich meine aber nur, geht ja nicht um mich, aber ich meine so generell, aber das ist, da kommt auch, glaube ich, dieses Generationending vielleicht ein bisschen durch. Ich denke mir so, eigentlich sollte es doch, also klar müssen die Lehrer auch feinfühlig sein. Da bin ich auch, nicht jeder ist gleich, wie du gesagt hast, aber wenn jeder ein Referat halten muss, dann muss halt jeder ein Referat halten. Wenn der eine sich halt in die Hosen scheißt der sich halt in die Hosen. Mobbing ist ein anderes Thema so, aber. Ich weiß nicht, du musst ja jetzt nicht irgendwie einen Tanz aufführen oder das liest dann ab, zitter dabei, aber dann hast du es ja auch hinter dir so. Ich weiß nicht, ob man da jetzt so, ob die Leute da vielleicht zu zart beseitigt sind. Und dann, man kann aber auch nicht dieses Oldschool-Ding sagen, nur die Harten kommen in den Garten, dann bist du halt nicht für die Gesellschaft gemacht. Das funktioniert so natürlich auch nicht. Aber im Hinterkopf hat man trotzdem dieses, das, also auch wenn es unabhängig von mir, also ich erinnere mich an meine Schulzeit. Ich war ja leider einer der Mobber, dann, wenn überhaupt, und hatte auch keine Probleme mit Referaten. Und aber wenn ich dann so, wenn ich mit im Nachhinein denke, also ich denke mir so, die Hauptmobbingopfer, die haben auf jeden Fall einen Schaden davon getragen. Also da kannst du mir erzählen, was du willst. So. Und aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass so in meinem Umfeld sich so wirklich Leute, also klar, so ein, zwei Streber, aber so hart Leute wirklich Druck gemacht haben.
Es ist immer sehr, sehr vielschichtig, sehr individuell. Bei manchen merkst du es auch gar nicht. Hm. So, die werden vielleicht erst in 20 Jahren zu einer Therapie, oder jetzt sind jetzt so alt wie du, wenn du mit denen in der Schule warst, und merken jetzt erst, okay, ich bin depressiv, ich trage von damals
den Schaden. Das kommt ja mal später raus
auch. Genau, ne? Also das ist auch immer, es ist leider sehr multifaktoriell, wie ich schon gesagt habe, es ist sehr vielschichtig, Menschen sind sehr sensible Gestalten einfach. Es ist schwer und manche, ich als Mensch verstehe das jetzt, was heißt verstehe es nicht, ich bin mit dem Druck klargekommen. So, ich bin da durch. Ich war immer so dieser Robin Hood-mäßige. Also ich habe mit Sicherheit auch kein Blatt vom Mund genommen. Ne? Mhm. Aber wenn ich gemerkt habe, jemand wird ungerecht behandelt, dann bin ich schon für den in die Presche gesprungen. Mhm. Ne? Nice. Das war schon mein Ding damals. Aber trotzdem musst du einfach sagen, okay, nicht alle kommen da schadlos durch.
Ja.
So ist es leider.
Ja, eigentlich, was mir gerade noch auffällt, wo ich eigentlich selber sagen muss, Samuel, da hättest du eigentlich die Fresse halten müssen. Ich habe ja ganz außer Acht gelassen, dass einfach, wir hatten ja zum Beispiel keine Handys in der Schule. Mhm. Und das,
brutal.
Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte noch damals die Möglichkeit gehabt oder andere, also zu filmen, zu posten, ja, zu liken, zu disliken, zu kommentieren, festzuhalten, das ist ja ein Albtraum.
Absolut.
Also ich habe auch, ich weiß nicht, mit wem ich hier saß, aber
Carsten Stahl.
Also Handy, genau, Carsten Stahl, also Handyverbot an Schulen ist ein absolutes Muss. Und es gibt auch nichts, also es gibt auch keinen Grund, der dafür spricht, warum man von, keine Ahnung, mittlerweile ja 7 bis 18 in der Schule überhaupt ein Handy haben müsste. Du brauchst, also während der Unterrichtszeit braucht keiner ein Handy. Oder ist mittlerweile, muss man mittlerweile in Unterricht, muss man da irgendwas?
Du, es ist so viel Tabletmäßig, also es geht schon.
Ja, ein Tablet, okay.
Ja,
aber kein WhatsApp oder so.
Ja, das stimmt, ja, aber kann ich dir nicht sagen, dafür bin ich zu weit weg von den Schulen, aber es ist schon so, dass, ich glaube, es ist lehrerabhängig, ob die sagen, hey, vor der Stunde wird eingesammelt oder halt nicht, keine Ahnung, weil wenn du das machst, dann hast du halt immer wieder das Problem, dass Eltern auf die Barrikaden gehen. Und du
kannst, deswegen?
Ja, das ist halt schwierig, dass du sagst, okay, ich sammle jetzt die Handys ein. Und
aber warum sollen Eltern auf die Barrikaden gehen?
Ich möchte einfach, dass mein Kind immer erreichbar ist.
Ja, ist ja auch, vor der Schule, nach der Schule, mehr brauchst du ja nicht.
Ja, das sehe ich genauso. Aber
das ist das Ding ja durch
eigentlich. Ja, ich weiß.
Das ist eigentlich gar kein Argument.
Schon allein das hattet ihr damals in der Folge angesprochen, das fand ich auch einen sau interessanten Punkt. Schon allein dieses, okay, du hast jetzt ein Samsung, ich habe ein iPhone.
Ja.
Was wissen wir mit dem scheiß Samsung? Oder du sagst, was wissen wir mit dem scheiß iPhone?
Ja, alles.
So darum geht's
jetzt. Also alles um diesen Device
rum. Früher ging es halt um Klamotten. Da hattest du halt die neueste Schuhe und
der andere halt nicht. Schuhe, ja, genau. Einer hat gefälscht, einer nicht.
Und dann war der andere halt schon der Depp.
Genau.
So, und das ist leider heutzutage. Und dann dadurch, dass du halt einen Multiplikator hast über die sozialen Medien und Netzwerke und kannst dann direkt deiner besten Freundin schreiben, ja, heute die hat wieder das angehabt, zum dritten Mal die Woche.
Du kannst sie abfotografieren, du kannst eine Gruppe posten, 10 Leute lachen und du weißt nicht, was passiert.
Ja.
Früher musst du ja wenigstens noch die offen mobben. So, ich meine nur.
Ja, absolut.
Wir hatten es auch nicht leicht.
Ja.
Deswegen, aber ich... Nee, also das stelle ich mir einen absoluten Albtraum vor. Und der wird natürlich bei diesem Druck, habe ich den jetzt im Kopf, den du gerade eben angesprochen hast, da habe ich das natürlich rausgelassen, was natürlich komplett irre ist.
Ja. Was man natürlich auch sagen muss, wir haben so ein gesellschaftliches Schema. Mhm. Und in dieses gesellschaftliche Schema passen halt nicht alle. Du hast halt immer 10% oben, 10% unten, die da halt rausfallen oder noch mehr Prozent. Ja. So, und du bist in diesem gesellschaftlichen Schema, ich bin da drin, wir vielleicht alle hier in dem Raum sind da drin, aber es sind halt welche, die können da nicht rein, aufgrund ihrer Persönlichkeit, aufgrund ihrer Vorerfahrungen, und die fallen dann halt raus. Das
Raster, ne?
Genau. Ja. Und du deckst vielleicht mit diesem Schema 80% ab oder 70% oder 85%, keine Ahnung. Aber du hast immer wieder welche, die halt, es ist ganz auch wie, wer sagt, hey, ab, es ist eine Skala oder es ist eine Definition, ja, aber warum ist irgendeine Krankheit, ist ja laut Definition von uns Menschen, ist das eine Krankheit? Mhm. So, aber das war ja, früher war das halt...
Was meinst du jetzt?
Ja, wenn jetzt jemand als Beispiel, du brauchst gewisse Marker, dass du suizidal bist.
Ja? Ach so, okay.
Oder, genau, also dass du, keine Ahnung, von sechs Fragen, wenn du 5-mal oder 3-mal oder 4-mal irgendwas beantwortest, dann bist du suizidal.
Bist du so eingestuft.
Genau, dann wirst du so eingestuft. So. Mhm. Das ist ein Schema, das ist eine Norm, die wir vorgegeben haben. Die hat ja der Mensch vorgegeben.
Ja, klar.
Das will ich jetzt nicht sagen, dass es scheiße ist, aber es ist trotzdem was... Du gibst einfach eine Norm vor, ein Schema vor, und wenn du halt da nicht drin bist, dann bist du halt automatisch, bist du krank, bist du
raus. Sind es ja Meinungen einfach
nur. Genau. So, und es ist halt einfach schwierig, da so hast du immer das Problem, dass immer Menschen krank sein werden. Von 100 Menschen sind halt, wir reden jetzt von psychischer Krankheit, sind dann halt immer 5 Leute, fallen dann aus dieser Norm, sind dann halt krank.
Ja, aber soll ich dir was sagen? Das sind eigentlich, also sind viel mehr.
Ja,
kann nur halt nicht, die sind halt unter diesem roten Strich, den man wahrscheinlich, oder über diesen roten Strich, den man zieht, weil, also ich kenne, wenn ich mir jetzt überlegen müsste, wo, eine Person aus meinem Umfeld überlegen müsste, wo ich sagen würde, die ist richtig gesund, da stimmt alles. Ja, Halleluja, Alter, muss ich aber ganz lange überlegen. Also das ist ja gemessen an den Sachen so, aber es gibt, also niemand ist ja mehr gesund. Also ich meine jetzt nicht nur Ernährung, sondern wirklich so frei im Kopf.
Wir haben alle unseren Knacks, wirklich alle.
Deswegen ja.
Ja. So, und du musst ja einfach die Leute suchen, die mit deinem Knacks am besten klarkommen.
Genau.
Und umgekehrt.
Genau, und das, genau, und das dann alle so. Das war auch eben mein Gedanke, als du meintest so, ja, weil ich denke mir so, also in meiner Logik ist so natürlich, wenn es dir so schlecht geht und du willst dir was antun und also du bist oder du drehst einfach durch, klar denkst du dann nicht so, eigentlich müsste ich mir nur ein paar andere suchen, denen es genauso geht, dann geht's mir schon besser, weil da bist du ja nicht in der Lage zu, so zu denken.
Ja.
Aber ist das dann so, dass die in diesen Einrichtungen diese Leute ja treffen, ne?
Ja.
Und dass die dann auch bonden oder also kann man das überhaupt pauschalisieren, aber ist das gut für diese Personen, dass die auf andere Personen treffen, denen es genauso geht?
Ich kann jetzt mal nur von Kindern und Jugendlichen, also Kinder fallen mal raus. Mhm. Bei den Kindern hast du wenig Suizidalität im Sinne, die haben natürlich mal keinen Bock auf Leben und alles ist scheiße, aber
wir reden heißt, Kinder, aber das Kinder.
Genau, reden wir bis 11, 12 Jahre. Ab 12 fängt hier in der psychischen Einrichtung, wo ich arbeite, fängt es dann ab 12 an, wo die im Jugendlichen. Also die Kinderstation geht von 4, 5 teilweise schon.
Aber was hat ein, also meine Tochter ist jetzt 5,5. Ja. Was macht ein 5,5-jähriges, also was macht ein 5-jähriges Kind, weswegen ist die in der, was hat die?
Unterschiedliche Gründe. Hat ganz unterschiedliche.
Aber nenn mal ein Beispiel, was haben
die? Kommt schon, möchte nicht in die Schule gehen. Ganz schlimm, weiß, Schule geht los, ich möchte es nicht.
Ach, das reicht schon?
Das ist natürlich jetzt nicht so, dass, wenn das jetzt deine Tochter sagt, dann sagst du nicht, okay, alles klar, wir müssen mal zum Psychologen gehen, sondern das Rad, das dreht sich ja schon ein bisschen, oder das dreht sich dann, fängt das
also Drehen an. Also ist dann so extrem, ist dann so
genau, panische Angst vor. Mit Sachen im Kindergarten, ganz unterschiedliche Sachen. Oft ist es auch so, dass die Eltern dann auch sagen, okay, mit meinem Kind passt was nicht.
Okay.
Also es ist auch viele Sachen, die vom Elternhaus,
wo man. Aber da muss man ja auch schon wieder die Eltern einschätzen.
Absolut.
Die Eltern sind Helikoptereltern, haben die Eltern vielleicht einen am Helm?
Genau.
Können die das richtig einschätzen? Ja.
Die Eltern meistens einen am Helm, oftmals.
Ja.
Das ist ein Grund, der ganz oft ist, wo man sagt, boah, so schade, dass dieses Kind, dieser Jugendliche da ist. Es sind wirklich die Eltern.
Ja.
Und dem musst du das dann halt irgendwie beibringen, verkaufen.
Wie soll die das verstehen?
Ja.
Also wie willst du das machen auch?
Ja. Und denen sagen, nee, das ist mein Kind und was
soll ich. Soll ich aber sagen, liegt gar nicht am Kind.
Ja.
Als ob die dann sagen, ah, okay,
ja,
dann ändern wir was an uns, dann wird das schon.
Genau.
Ja, das passiert ja nicht.
Menschen, die dann halt 40 Jahre schon auf dieser Welt sind und bis dahin dachten, dass alles normal ist, was sie gemacht haben, den musst du dann erstmal beibringen. Du, das war doch nicht so gut.
Boah, ist das schwierig.
Ja? Und wir reden dann ab Jugendlichen so ab 12 Jahren.
Mhm.
Und da reden wir jetzt von Suizidalität.
Mhm.
Um jetzt da auch wieder zurückzukommen. Es gibt oftmals so dieses, vor allem auf den Suchtstationen, da bist du dann ja und hast irgendeine Drogen-Alkohol-Vergangenheit so mit 14, 15.
Ja.
Und dann triffst du natürlich Gleichgesinnte, die einen kalten Entzug machen.
Ja.
Ne? Also die sind ja nicht so, wo du sagst, okay, die haben jetzt einen Entzug gehabt, sondern die kommen dahin und kommen vielleicht gerade aus ihrer schwierigsten Phase. So,
ja.
Und wenn du süchtig nach irgendwas bist, dann ist es am Anfang schon so, dass es extrem anstrengend ist für dich.
Ja klar, ist der Entzug.
Und dann hast du um dich rum aber welche, die, denen geht es genauso.
Okay, das war's.
Und dann ist, ja, manchmal ja, manchmal nein, weil es nimmt sich manchmal, kommt eine Gruppendynamik zustande, die gar nicht so gut ist.
Ach so, dass zusammen ausrasten.
Lass mal.
Okay. Okay.
Ich kenne da jemanden.
Okay, scheiße. Ne?
Also dann hast du wieder einen negativen Einfluss.
Ja.
Auf der anderen Seite hast du natürlich Leute, als Jugendlicher, niemand versteht dich. Und du hast keinen Bock mehr auf Leben. Und dann triffst du auf Leute, die wissen auf einmal, wie es dir geht. Die checken auf einmal. Das kann wieder positiv sein.
Ja.
Also es ist immer auch wieder da, differenziert betrachtbar. Ja. Weil es einfach schwierig ist zu sagen, hey, die Person, alle, die da reingehen, ist gut, weil die reden mit Gleichgesinnten. Jein. Ne, es ist schwierig. Manche, die suizidal sind, du wirst da nicht alle halten können. Es sind auch, auch Jugendliche, die sind da hingekommen, die ganz viele, die auch immer wieder, wie so eine Drehtür, die immer wieder kommen. Und irgendwann schaffen es halt leider auch Menschen, sich doch das Leben zu nehmen. So. Und da ist es von Anfang an so, dass die gar nicht so dieses Bewusstsein haben, okay, ich möchte was ändern, sondern die sind immer so, ich habe keinen Bock, was will ich hier, alles fuckt mich ab. Und dann hast du jemanden, der möchte das vielleicht, der wird dann aber so runtergezogen, dass es bei dem eigentlich dasselbe ist.
Oder die schmieden zu Hause einen Plan, werden dabei erwischt, werden eingeliefert, sitzen da die Zeit ab, gehen raus und machen fertig.
Das so, eine, genau, ja.
Das kannst du natürlich,
überspitzt gesagt, ja.
Ja, genau. Sowieso, das ist ja so ein bisschen die Ausdrucksweise. Aber das ist ja, aber der Stretch von, ich sitze jetzt hier in Bayreuth und gehe zur Uni und will mal gucken, was ich hier mit Sportwissenschaften mache, hin zu dem, was jetzt der Alltag ist, ist ja im wahrsten Sinne des Wortes geisteskrank. Das ist ja, also was, also wie wurdest du eingearbeitet? Also du wirkst wie ein cleveres Kerlchen, was empathisch ist. Das heißt, so ein paar Grundskills wirst du schon haben. Ja. Aber trotzdem kann man dich ja eigentlich nicht mit Sachen konfrontieren, von denen du erstmal keine Ahnung hast. Das heißt, wie lange war diese Einarbeitungsphase und wie ist die abgelaufen?
Mein Vorgesetzter.
Also ich hoffe, es gab die.
Ich hoffe auch, aber die gab es an sich schon. Mein Vorgesetzter hat immer gesagt, es dauert circa ein Jahr, bis du wirklich angekommen bist.
Ja.
Wirklich, wirklich.
Ja,
vor allem, wenn du artfremd bist oder fachfremd in dem Fall. Wo ich sage, ich hatte vorher noch nie was mit Leuten zu tun, die halt irgendwie psychisch belastet sind, die eine Krankheit haben, sondern ich komme halt, ja, ich wollte im Leistungssport, ich kam dann ein Stück weit her, wo ich sage, okay, jetzt habe ich ein komplett neues Metier. So.
Ja.
Das Gute ist, ich war noch jung und ich bin noch jung, aber ich bin da jetzt seit 4 Jahren. Und da bist du Mitte 20, du bist noch knetbar. Du kannst noch, du bist nicht 50, wo du sagst, okay, ich habe jetzt 25, 30 Jahre immer dasselbe gemacht, so, und jetzt ist es ein bisschen schwierig, aus der Knetmasse noch was zu formen.
Hast du auch Bock drauf? Oder hat sie eher Angst oder Neugier oder war so Plan D oder wie war das?
Nee, eigentlich so wie auch heute. Ich gehe offen an die Sache ran. Ich bin offen und positiv. Also nicht Angst auf keinen Fall. Respekt. Mit Sicherheit, wo ich sage, okay, da müssen wir auf jeden Fall, muss ich gucken, was da für Knalltüten wegen hausen.
Ja.
Weil es ist schon, ich hatte schon schlimme Fälle, ne? Also zum Glück noch nicht allzu schlimm, aber da kannst du noch so gut drauf vorbereitet sein.
Ja.
Aber wenn dann der Ernstfall kommt, dann stehst du auch erstmal da und guckst erstmal mit dem Ofenrohr ins Gebirge so ein bisschen. Aber mein Ziel oder sagen wir mal, mein Traum, Ziel, wie man es nennen möchte, war schon, dass ich irgendwo auch in diese Leistungssportrichtung komme und da mein Geld verdiene.
Ja.
So, jetzt habe ich aber natürlich diesen lokalen Faktor, weil ich einfach gerne in meiner Stadt bleiben wollte. Und ich hatte ja schon eine Stelle im Leistungssport, von der ich nicht leben kann.
Die U19?
Genau, genau. Aber die mir einfach brutal viel Freude gemacht haben. Das war auch so mein zweiter Step in diese Richtung einfach. Und dann dachte ich mir, okay, gut, hast jetzt eine mit Sicherheit ehrenwerte Stelle. Ich glaube, das ist ein Beruf, wo man sagen kann, okay,
ist
auf jeden Fall jetzt nicht so, dass du jetzt sagst,
okay. Wahrscheinlich auch jeder sagen, dem du das erzählst, okay, krass, könnte ich nicht.
Genau.
Ach nee, ja.
Und ich glaube, das meiste, was mir tatsächlich geholfen hat, ist einfach meine Persönlichkeit. Das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Ne? Jetzt sind es 4 Jahre, wo ich irgendwo dort bin. Und da ist es schon so, dass ich sage, okay, ich kann jetzt schon, du lernst dich auch jeden Tag besser kennen. Manche mehr, manche weniger so. Und das ist, glaube ich, auch das Ziel des Lebens, irgendwo sich selber einfach so gut wie möglich kennenzulernen, um zu wissen, wen brauche ich um mich rum, was brauche ich um mich rum.
Was tut mir gut, was nicht.
Genau, was tut mir gut, was, und je besser du das einfach einschätzen kannst, umso mehr Lebensqualität hast du. Und das kann ich jetzt mittlerweile besser, oder ich weiß, was ich für ein Typ bin. Und ich glaube, da hat mir sehr viel einfach der Werkzeugkoffer geholfen, mit dem ich da hingekommen
bin. Aber bleibst du denn, also du bleibst auch da?
Ja.
Also siehst du dich da weiterhin? Siehst du da, gibt es da Aufstiegsmöglichkeiten? Ist das was man überhaupt, weil zum Beispiel sowas wie Gastro, jetzt blöder Vergleich, sowas wie Gastro kann man jetzt
irgendwo nicht. Irgendwo ein Deckel, ja.
Genau. Aber wie ist
bist das du da? Bist du dann Restaurantleiter oder sowas?
Genau, aber wie ist das da?
Die Frage ist, wohin willst du kommen? Also Herrscher der Welt werde ich mit dem Job nicht, ne? Das ist
nee, klar. Aber das musst du mir erzählen, ich kenne mich da nicht
aus. Du hast dann schon, dass du zum Beispiel die Leitung der Sporttherapie dann hast.
Mhm.
Ne? Ich bin jetzt ganz normaler Sporttherapeut. Wie gesagt, öffentlicher Dienst, das ist ein cooler Job. Ich bin da gar nicht so, dass ich sage, okay, ich will da mal irgendwann vielleicht Leitung werden. Das ist überhaupt nicht.
Okay.
Ne? Also das passt alles so, wie es ist. Also
momentan läuft alles super beruflich. Du hast den Job, den du gerne und gut machst. Du hast nebenbei trainierst du immer noch die U19.
Genau.
Okay, das heißt, eine Woche kann man sich bei dir so vorstellen, ist das 9-to-5, ist das montags bis freitags in der Anstalt?
Nee, Teilzeit. Dienstag, Donnerstag, Freitag.
Okay.
Und den Rest fülle ich tatsächlich sehr gut mit A-Jugend. Und
A-Jugend, Bayreuth, Bayernliga ist dann so, wie oft trainiert ihr denn?
Ja, 3-4 Mal. Und du hast halt am Wochenende Fahrten, es ist halt schon so, dass du sagst, okay, du musst bis nach Memmingen, du musst nach Aschaffenburg, du musst nach Burghausen, du musst nach München.
Okay.
Da ist halt der ganze Tag am Wochenende weg.
Okay.
Ne? Und wenn ich es hochrechne, keine Ahnung, auf wie viele Stunden ich komme. Mein Trainerkollege ist hier, mein ehemaliger Spieler, kennt ihn ja auch, ist sehr fordernd, sehr genau.
Dein Co-Trainer oder seid ihr so ein
Gespann? Ich bin der Co-Trainer, er ist der Trainer, mhm. aber es ist schon sehr, also er ist federführend natürlich für alles, aber so
Trainingsabläufe.
Es ist alles auch von ihm aus 50-50, also gar nicht so, dass er sagt, okay, ich bin jetzt der Chef und du nicht. Wir diskutieren immer auf Augenhöhe. Mhm. Wenn er mal wirklich, das kam aber faktisch, kannst du danach abzählen in 5 Jahren, vor, dass er sagt, nee, ich möchte das jetzt so und deswegen machen wir es so.
Okay. Ist der genauso alt wie du oder älter?
Der ist 35 jetzt.
Ach Lehrer. So, alle sind voll jung, alle, ja, alle Trainer.
Ja. Und er ist aber von der Fachkompetenz und von der Rhetorik ist ja. Okay.
Also da habt ihr beide noch auch die Ansprüche nach dem Motto, also wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, klopft jetzt, sagen wir mal, im Herrenbereich, Seniorenbereich irgendwas aus der Regionalliga oder Drittliga oder irgendwie sowas klopft an, da werdet ihr schon ready für oder habt ihr Bock drauf auch. Seht ihr euch im Seniorenfußball oder wollt ihr Jugend machen?
Ich sag mal so, das Geld kannst du wirklich erst im Seniorenfußball verdienen.
Mhm. Ja, außer du bist halt Elgert oder so, ne, bei Schalke.
Ja, außer du bist halt U19 Bundesliga und bist bei Bayern München oder bist bei irgendeinem renommierten DFB-NLZ. Aber auch da ist es oft so, dass sie noch eine Zusatzstelle haben. Ne? Also wir haben jetzt letzte Woche gegen Nürnberg gespielt und da ist der Trainer von der U19 auch der, ich weiß gar nicht, ob der NLZ-Leiter ist, aber der hat dann noch eine extra Position. Ne? Also und mein Kollege sagt immer, er ist Lehrer, verdient brutal gutes Geld.
Ja.
Er hat gesagt, du, dass es für mich lohnt, meinen Lehrerjob zu pausieren, aufzugeben, muss was zweite Liga kommen.
Okay, verstehe. Ja. Also aber zurück dazu. Also du hast den Job, du hast dein Fußballding, du bist 30, du wohnst in Bayreuth, du wirst jeden Tag da wirklich gefordert. Wie sieht's mit Familie? Ist auch noch in Bayreuth? Hast du Freundin?
Ja.
Frau?
Ja, Freundin.
Okay. Und wie läuft das dann in der Beziehung? Das heißt, also wann hat die dich kennengelernt? Da hast du schon da gearbeitet zu dem Zeitpunkt?
Nee.
Also seid ihr schon lange zusammen?
Ja.
Ach so, okay, ja. Voll nice. Okay, das ist.
Also die hat mich eigentlich als rohes Stück Fleisch kennengelernt und das Ganze kam jetzt einfach dazu. Ich bin auch so fußballverrückt, wie ich jetzt bin. Ne? Ich spiele ja selber auch noch.
Ja.
Also ich bin faktisch in Wochen manchmal 7 Tage die Woche am Fußballplatz.
Okay.
Ja,
was spielst du für eine Position?
Was schätzt du?
Also Verteidiger ist es auf gar keinen Fall. Ich würd dich, weil du Trainer bist, klein und drahtig, würde ich sagen, ich sehe dich eher als Sechser, also so ein Brain auf dem Platz, der so viel organisiert. Oder du bist halt, du könntest auch ein klassischer Außen sein, weil du halt schnell bist.
Ersteres.
Hä?
Ersteres.
Sechser?
Aber nicht der defensive Sechser. Eher dann auf einer Achterposition.
Okay.
Freigeist.
Okay.
Noch geiler ist eine Zehnerposition, ja. Aber im Zentrum mittlerweile, schnell bin ich nicht mehr. Ich habe 2,5 Kreuzbandrisse links.
Zwei Kreuzbandrisse einfach?
2 Kreuzbandrisse operiert und haben jetzt das Knie nochmal etwas verdreht. Das kann man leider auf den MRT-Bildern nicht so darstellen.
Mhm.
Das heißt, da haben sich Artefakte gebildet, ist ein bisschen fachchinesisch auf jeden Fall.
Bist du nicht mehr der Agilste, aber spielst selber noch?
Ja,
okay.
Genau. Aber jetzt, vielleicht hänge ich sie jetzt auch auf.
Ja.
Ich habe schon zu viel, 2 Kreuzbandrisse, jetzt Fragezeichen, was jetzt mit meinem selben Knie.
Mhm.
Immer wieder. Meniskus rechts. Ich hatte 4 Jahre Schambeinprobleme, da wurde ich operiert.
So, jetzt seid mal bitte ganz, ganz ehrlich alle. Wie oft wacht ihr bitte morgens auf und denkt euch, Alter, wie schlecht hab ich bitte geschlafen oder hab ich überhaupt geschlafen? Rückenschmerzen, verschwitzt, einfach nur durch. Also ich kenne das auf jeden Fall. Ich bin ja immer auf Tour. Matratze, zu hart, zu weich, durchgelegen, katastrophal, you name it. Deswegen weiß ich unseren heutigen Werbepartner einfach ganz besonders zu schätzen. Das ist so schön. Emma Matratzen. Seit ich, und das ist ein Monat, die Emma Elite Airgrip Matratze benutze, weiß ich, wie sich guter Schlaf einfach anfühlen sollte. Die Matratze ist 27 cm hoch, passt sich ja einfach gefühlt jeder Schlafposition an und durch die Airgrid-Technologie schläft man einfach fast schwerelos. Die Gelschicht kühlt dich über die ganze Nacht, du hast kein Rumgewälze, kein Schwitzen. Du bist einfach entspannt, schläfst entspannt ein, wachst erholt auf und zum Glück gibt's jetzt gerade bis zu 50% Rabatt zum Geburtstag von Emma. Und mit meinem Code FEUER5
ich wiederhole mal ganz kurz, Feuer 5, nochmal 5% extra obendrauf, sprich 55%. Also, es gibt keine Ausreden mehr. Link checken in den Shownotes, gönnt euch guten Schlaf, denn ihr wisst selber, wach sein sollte man wirklich nur am Tag. Oder in Ausnahmefällen vielleicht auch mal in der Nacht. Ihr wisst Bescheid.
Ich habe in der Summe weniger Fußball gespielt als Fußball gespielt.
Okay.
Also immer wieder jedes.
Mehmet Scholl, Alex Zickler
sind. Genau. Es ist nervig wie Sau und ich bin.
Marco Reus.
Ich hänge
der
sehr
Körper ist für Fußball nicht gemacht.
So kann man sagen.
Genau. Ja.
Ich kann dir nicht sagen, wieso, was ich falsch.
Aber das ist ja auch nicht schlimm, weil wenn jetzt bist du gläubig zum Beispiel, glaubst du an irgendwas? Keine Ahnung. Lass es Energie oder irgendwas. Wir müssen doch nicht diskutieren. Ich meine nur.
Ja. Ich glaube schon. Nicht so krass wie du. Mhm. Also im negativen Sinne
ja.
oder im nichtgläubigen Sinne.
Ja.
Ich glaube schon an einen lieben Gott. Ich glaube schon, dass irgendeine Macht irgendwo ist. Mhm. Ich will jetzt nicht in das Wespennest stechen. Ne?
Nee, sowieso nicht. Aber ich meine, dann ist es ja für deinen Kopf ist es ja gut, weil du glaubst ja an eine höhere Macht oder an einen lieben Gott. Und der laut nach deinem Kopf ist ja dann so, okay, der Körper ist nicht dafür gemacht, aber dafür habe ich den mit einem gesunden Kopf ausgestattet, mit einem guten Herzen, weil sonst könnte er diesen Job, den er da jetzt macht und dieses, also keine Ahnung, Jugendtrainer plus in dieser Einrichtung arbeiten, könntest du ja gar nicht machen. Und du, ich musste eben, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, so vor ein, zwei Minuten musste ich kurz schmunzeln, weil da hast du irgendwas gesagt, wo ich mir so innerlich gedacht habe, mein erster Eindruck wurde bestätigt. Weil ich bin ja so ein Profiler, ne?
Kann ich was sagen?
Ja.
Wenn du mich gefragt hättest, was ich heute von dem Podcast erwarte. Jahrgang?
Ja.
Religion?
Ja.
Was hatte ich noch? Warte ganz kurz. Jahrgang, Religion. Meine beste 11, Fußball.
Ja.
Und einen Punkt hatte ich noch. Wenn ich überlege.
Was du denkst, was ich frage oder was.
Nee, was die Themen sind, die du heute hättest angesprochen.
Ja.
Und einen Punkt noch. Und der ist mir schon am Anfang deiner Videos aufgefallen und ja. Den hast du erst Jahre später aufgegriffen. Du stößt immer auf. Das wusste
ja.
Weil ich habe so einen, nicht einen Tick, aber ich merke, wann Leute irgendwas machen.
Ja.
So dann, ich merke das einfach. Mhm. Mein Stiefvater zum Beispiel, der räuspert sich immer.
Ja.
Und ich höre das dann wie mit 120
Dezibel. Ja, wenn du's merkst, ist schlimm, ja.
Geisteskrank. Und ich habe bei dir nach dem zweiten Video gewusst, was isst der Mann vorher? Das gibt's doch nicht. Jedes Mal.
Ich esse nichts vorher, das ist einfach immer.
Ich denke, spalte jetzt auf die Tastatur.
Keine Ahnung, das ist irgendwas, wie heißt denn immer so, Reflux oder, also ist das,
ja,
oder ist
das? Reflux ist, wenn du, glaube ich, einfach rauskotzt.
Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das,
aber bisher gut.
Ist schon immer so, das ist schon immer so auch. Also ich esse vorher nichts Besonderes, ist einfach, glaube ich, diese ganz schlimme Grundernährung, die ich seit 20 Jahren habe. Ich glaube, das ist auch so situationsunabhängig, aber wenn man so irgendwie Reactions macht oder, keine Ahnung, da sitzt und dann viel redet und unter Stress ist oder viel denkt, keine Ahnung, vielleicht ist das irgendwie,
weiß ich nicht. Kann sein. Und auf jeden Fall, letzter Punkt, und ich hätte dich gefragt, wenn es jetzt dazu gekommen wäre, hätte ich dich gefragt, wie schätzt du mich ein, weil wir faktisch jetzt keinen Kontakt vorher hatten, im Sinne von, wir kennen uns. Wie?
Ach so, ja, das stimmt. Also erstmal zum Thema.
Weil das wäre aus, weil ich ja auch Menschen so ein bisschen scannen muss auch, ne? Weil ich habe ja Patienten vor mir. Klar, die haben eine Akte und ich kann die mir einlesen, aber ich gehe erstmal hin und muss erstmal von oben bis unten gucken, okay, was ist das für ein Typ? Und deswegen hätte es mich mal von dir interessiert, wie du mich einschätzt.
Ja, also erstmal zu dem Ding, dass du denkst, was die Themen hier angesprochen werden. Also Fußball war für mich gar nicht in meinem Kopf drin, also 11 hätte ich auf jeden Fall nicht gemacht. Jetzt muss ich aufstoßen, weil du es angesprochen hast. Die Jahrgangsfrage ist einfach nur, also wie alt bist du, was bist du für ein Jahrgang, ist halt eine ganz normale Frage. Wo kommst du her, bist du Single, das ist so Smalltalk-mäßig.
Ja.
Religion wollte ich es auch nicht aufmachen, das war jetzt nur in einem Nebensatz, weil ich mir dachte, ah okay, der Körper ist nicht dafür gemacht, aber wenn er gläubig ist, kann er es ja so definieren nach dem Motto, mein Körper ist nicht so, aber mein Dings ist so. Und ein Satz war, du hast eben irgendwie irgendwas hast du gesagt, wo ich mir so dachte, ah, ist ein guter. Und genau das war der erste Scan. Das war so, du hast eine unfassbar liebe, du siehst aus wie ein ganz, ganz lieber Mensch. Also wenn du wirklich irgendwie, wenn da rauskommen würde, dass du irgendwie Faxen machst, das wäre hart.
Okay.
Nur, aber ohne dich zu kennen.
Ja.
Ohne Infos oder sonst irgendwas, und dass das halt bestätigt wurde nach dem Motto, ah, das ist ja voll der liebe, süße Typ, der ist vernünftig und sowieso, wenn ich im Süden bin und Leute da wohnen, die, keine Ahnung, aus Griechenland, Türkei, Marokko oder sonst was kommen, aber wenn die in Bayern sind, ist das immer so eine harmlose Variante von dem, was man kennt aus NRW oder also ich habe da wirklich, ich bin ja oft im Süden auch unterwegs, sei es in Stuttgart oder sonst irgendwo in Nürnberg und Bayern und in München und du hast da Typen, die so aussehen wie Typen, die du kennst aus NRW, die genauso aussehen oder aus Berlin. Und dann reden die aber so lieb und sind so lieb. Also die sind einfach irgendwie lieber.
Sagst du?
Ja.
Das interessiert mich
wirklich. Oder das hört sich nur lieber an.
Kann auch sein. Würdest du sagen, die Menschen im Süden Deutschlands, vor allem in Bayern, weil ich daher herkomme, sind offener?
Nee, nicht die Menschen. Die Menschen auf gar keinen Fall. Das ist nochmal ein anderer Schlag. Aber ja. Ich meine, du hast hier Kennex in Berlin, du hast Kennex in NRW. So. Aber die aus Stuttgart, München, Nürnberg, die Jungs, die da so aussehen,
die machen einen netteren Eindruck
für dich. Die Kennex, die man kennt, die sind so harmlos und okay. So lieb und also okay. Die machen so ein ganz, das ist so eine softe Variante davon quasi.
Okay.
Genau, und die Intuition hatte ich auch eben, weil ich dachte, es ist auf jeden Fall Südländer, jetzt Türke oder so, dachte ich nicht, aber wie gesagt, Italiener oder so.
Ja.
Aber einfach dieses Liebe und es kommt aber auch dieser Akzent, kommt auch noch dazu. Und, oder Dialekt.
Dialekt, ja.
Genau, das bestätigt das. Also wenn ich dich jetzt scannen müsste und mich jemand fragen würde, was wird der vielleicht beruflich machen, dann würde ich irgendwas Soziales auf jeden Fall
nehmen. Okay, krass.
Genau.
Krass. Das aber ja, danke auf jeden Fall.
Das wäre sehr
ja positiv ja. Auf jeden Fall.
Genau, und genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist halt dieses, dass du halt dafür gemacht bist, da auch noch ein bisschen länger tätig sein willst. Und dann hast du mir, also ich habe das, wie gesagt, ich habe ja, also erster Gedanke ist dieser Comedy-Gedanke und dann kommt dieses Menschliche, aber jetzt muss ich dieses Comedy nochmal vorholen. Weil als die Julia mich gefragt hat, und ich bin ja immer ehrlich auch, als die Julia mich gefragt hat, so, wer ist denn das überhaupt, meine ich so, Adriano heißt der, ist so ein Supporter anscheinend, der hat mich schon vor einem Dreivierteljahr wohl mal angeschrieben, hat dann jetzt mich aber angeschrieben mit noch einem Zusatzpunkt und dann habe ich ihm geantwortet, weil ich dachte so, ja okay, jetzt kannst du kommen. Ich wollte jetzt
okay, nicht direkt die Leute sagen. Können beurteilen, was du für ein Schlagmensch bist, man kennt dich ja.
Genau, so, aber wie gesagt.
Voll uninteressant, scheiß auf Psychiatrie,
nee,
aber jetzt müssen
wir. Genau, jetzt ist er krank, jetzt kann er kommen, ist halt eine Story. Nee, aber du weißt, wie es gemeint ist. Ne?
Kein Thema.
Aber du hast auch, und ich würde das auch nicht sagen, wenn ich nicht der Meinung, wenn du ein langjähriger Konsument bist, dann setzt du dich nicht zart beseitet hier hin und denkst so, ja, ich werde schon in Watte gepackt und hier wird nichts passieren und böse Sprüche kommen nicht oder so. Mhm. So. Aber ist natürlich trotzdem ein ernstes Thema. Du hast mich angeschrieben und hast gesagt, du hast eine Diagnose bekommen.
Mhm.
Wann war das genau oder was für eine Diagnose war das?
Es war Krebs und das lief eigentlich dann, ich habe dir im September geschrieben und da fing das dann so ein bisschen an und im November wurde es diagnostiziert.
Also wie fing was an?
Okay, da kannst du, wenn ich jetzt Comedian wäre,
ja.
Ich könnte ein hartes Programm schreiben, sag ich dir, wie es ist. Weil da kommen.
Wenn du schreiben könntest.
Wenn ich schreiben könnte, ja. Genau. Und wenn ich lustig wäre.
Mhm.
Aber das sind witzige Side-Stories. Oder
das ist aber egal, erzähl einfach noch.
Genau, aber wir nicht werden
den Witz suchen.
Genau, nee, nicht den Witz suchen, aber du wirst es dann, ich sag dir da mal explizit was, da könntest du Comedy-Programm rausschlachten wie Sau. Also, es ging los, ich habe dir im September geschrieben und ich hatte dann in dem Zeitpunkt schon so immer mal, oder was heißt immer mal wieder, dann täglich Rückenschmerzen.
Mhm.
Das fing an, als ich im Bett lag, früh aufgewacht bin und habe ich mir, boah, irgendwas passt hier nicht. Da machst du dir erstmal keinen Kopf.
Nö, hab ich seit 15 Jahren.
Genau, so. Und dann wurde das aber peu à peu schlimmer. Also das war dann nicht mehr so, du bist früh aufgewacht und hast Rückenschmerzen, wo du dann dachtest, okay, ich hatte 11 Jahre lang Boxspringbett. Ja, dachte ich mir, okay, liegt an der Matratze.
Aber so ein, die ist versteift oder so ein stechender, also ein Ziehen? Oder einfach bist du unbeweglich?
Nee, nicht unbeweglich. Es war so einfach, boah, ich habe halt Rückenschmerzen. Einfach, es ist einfach unangenehm. Okay. So, du stehst früh auf und manchmal ist es ja so, dass du dich verlegst.
Ja.
Und das dachte ich halt am Anfang so, und dann hat sich das aber schon mal eine Woche gezogen. Ich in der Zeit Physiotherapie gehabt, aber es wurde auch immer schlimmer. Das heißt, es war dann nicht nur früh aufwachen, sondern ich konnte dann nicht mehr am Rücken liegen und nicht mehr auf der rechten Seite. Mhm. Das heißt, sobald ich mich auf den Rücken gelegt habe, habe ich keine Luft mehr bekommen.
Okay.
Und es war richtig unangenehm. Am Anfang hat es nach einer Minute, am Ende war es dann nach 5 Sekunden, war ich am Rücken gelegen. Ich musste mich sofort woanders hinlegen.
Okay.
Plus, ich konnte nicht mehr stehen und gehen. Also, konnte ich schon, aber ich habe dann gemerkt, es zieht die ganze Zeit.
Aber Wirbelsäule, Bandscheibe, wo?
Genau, und das ist so das Erste. Ich hatte aber noch nie Rückenschmerzen. Ich bin ein sportlicher Typ. Ich mache fast jeden Tag Sport. Mhm. Und ich achte sehr auf meinen Körper. Und ich hatte noch nie mit Rückenschmerzen zu tun, so ein bisschen. Naja, und dann hat meine Physiotherapeutin, hat da natürlich rumgematscht wie Sau und hat halt behandelt und gemacht und getan. Und nach 6 Behandlungen sagt sie halt, es wurde nicht besser. Im Gegenteil, es wurde dann eher, also nicht wegen ihr schlimmer, aber es wurde im Allgemeinen schlimmer. Und dann sagt sie mir, du, geh mal doch besser zum Arzt und lass mal abchecken, ob das nicht irgendwas von innen ist. Mhm. Ich so, okay, alles klar. Da denkst du dir immer noch nichts dabei.
Nee, überhaupt nicht.
Das so, und dann ich, direkt danach bin ich wir hatten Training und die Hausarztpraxis, bei der ich bin, die ist Luftlinie 400 Meter vom Trainingsplatz entfernt gewesen. Da dachte ich mir, komm, dann fährst du davor schnell vorbei. Mein Trainerkollege wusste, dass ich noch Physio hatte vorher und dann holst du dir gleich ein neues Rezept, dann soll die nochmal rangehen und fragst du gleich mal nach einem Termin. Mhm. Und dann halte ich da und gehe rein in die Dinge und sage, ich bräuchte einen Termin, weil ich habe einfach schon seit 6, 7, 8 Wochen habe ich Rückenschmerzen. Naja, wenn sie wollen, können sie gleich rein, weil
es gab was frei.
Genau, die Doktorin ist da. Das ist eine Gemeinschaftspraxis. Ich gehe eigentlich immer zu einer Speziellen, die war aber nicht da, also zu meiner Hausärztin. Das war eine andere. Ich lege mich auf die Liege, erkläre kurz, oder ich setze mich hin, erkläre kurz die Problematik, die ich einfach habe. Sag du, ich habe halt seit Wochen Rückenschmerzen, so, und das wird nicht besser. Und dann, logischerweise sie, naja, ich würde dann vielleicht mal den Orthopäden aufsuchen, ne, der das macht. Aber legen Sie sich mal hin, wir gehen mal mit dem Ultraschall drauf. Mhm. Ich so, okay, ich habe ja auch lokalisieren können, wo das ist. Ne? Ich habe jetzt nicht gesagt, ey, irgendwo, irgendwas, ja, ja, sondern ich habe schon gesagt, hier in der Gegend zieht's. Naja, ich lege mich hin, die macht Ultraschall, findet nichts. Ja, dann sagt sie danach, gehen Sie wirklich mal zum Orthopäden. Ich so, ja, ich kenne einen, dem habe ich seine Nummer, da gehe ich einfach hin. Dann habe ich ihm geschrieben, gesagt, du, Gerd, ich brauche einen Termin bei dir, ich habe Rückenschmerzen. Und er hat gesagt, ja, kommst du am Mittwoch. Es war Donnerstag. Wochenende vergeht und in der darauf, ich hatte in der Woche Urlaub, umgezogen, Möbel geschleppt, pipapo, immer wieder Rückenprobleme gehabt, wie Sau. Wirklich, also ich konnte nicht 10 Minuten stehen, ich musste mich hinsetzen. Sitzen war immer das Geilste, so in der Position, perfekt.
Okay.
Aber sobald ich mich auf den Rücken gelegt habe, rechts, keine Luft mehr bekommen, Schmerzen des Todes, immer linksseitig geschlafen. Mhm. Woche danach, Mittwoch, Dienstag, ich war auf der Arbeit, hatte ja Mittwoch dann den Arzttermin und habe eine Sportgruppe geleitet. Und wir haben da so eine Art Krafttraining gemacht. Und da habe ich mitgemacht. Mhm. Und da waren viele Bauch- und Rumpfübungen dabei. Ne? Also Russian Twist und wie der ganze Bullshit halt heißt. Ne? Wurscht. Mhm. Ne? Ich gehe nach Hause. Alles gut. Liege im Bett, wach nachts auf, muss auf Toilette, geh pinkeln, geh zurück und merke auf einmal, boah, irgendwas passt hier überhaupt nicht. Und hatte wirklich, ich sag dir, Schmerzskala 10 von 10.
Aber so wie
es ging los, nee, oder hier vorne hat es dann wehgetan. Hier vorne.
Okay.
Also im Oberbauch. Und es ging ab wie die Sau. Und es ist ja, wenn du stößt dich irgendwo.
Ja, man kann mit Schmerz umgehen. Man
genau, weiß, irgendwann weiß. Geht der Schmerz so ein bisschen runter. Und ich habe eine Wärmflasche draufgehalten. Ich habe eine Schmerztablette genommen. Und es wurde einfach nicht besser. Ich konnte vor Schmerz nicht sitzen. Ich konnte vor Schmerz nicht liegen. Ich bin gelaufen im Kreis. So schlimm war das.
Also hast du auch nicht so nach dem
Motto? Nee, weil dann hat es noch mehr weh. Okay, ich bin aufgestanden und bin gelaufen und ich bin eigentlich nur dem Schmerz davongelaufen. So blöd, wie es klingt, dann es tat einfach weh wie Sau. Und es wurde nicht besser.
Ja.
Und ich war schon wirklich so dabei, dass ich gesagt habe, hey, ich muss einfach wirklich nur dazu rufen. Es geht nicht anders. Naja, ich habe es dann irgendwie doch geschafft, dass ich dann nochmal eingepennt bin. Und am nächsten Morgen, Freundin fährt ins Büro und schreibt mir, hey, jetzt die Ärztin am Donnerstag vorher hat dann gesagt, ja, sie sind nicht nüchtern, sie haben getrunken, sie haben gegessen. Es kann natürlich dieses Ultraschallbild so ein bisschen verzerren. Mhm. Sie sagt, jetzt bist du nüchtern, ruf doch an und frag, ob du kommen kannst.
Ja.
Ich rufe an in der Hausarztpraxis, sag, ey, ich war letzte Woche schon mal da, ich hatte aber heute Nacht Todesschmerzen, kommen Sie gleich und so weiter. Ja, ich gehe hin, gehe in den Raum dann zu einer anderen Ärztin und die sagt dann, legen Sie sich hin und ich kann dann sagen, genau, hier tat's weh.
Ja.
Habe ich zwar vorher auch schon, die hat auch schon einen Schall drauf gemacht, hat's aber nicht gesehen. Und sie geht halt drauf. Und sagt halt, also da ist was, das gehört auf jeden Fall nicht hin. Und ich so, okay, ja, das sind 9 Zentimeter Raumforderung, nennt man das. Also man sagt, man spricht jetzt nicht gleich von, man sagt erstmal Raumforderung, da ist was, das gehört da nicht hin. 9 Zentimeter ist halt schon Tennisball, würde ich sagen.
9 Zentimeter großes?
Raumforderung, genau.
Okay.
Und dann sagt sie, müssen wir sofort irgendwas machen, CT, MRT, ich kläre das sofort ab. Naja, in Bayreuth geht es dann doch nicht so schnell.
Mhm.
Und sie hat gesagt, also sofort Notaufnahme. Ne? Und ich, okay, alles klar, setze mich in mein Auto, fahre halt nochmal nach Hause, pack meine Sachen. Ganz entspannt, was heißt ganz entspannt? Ist jetzt.
Die hat aber nichts, die hat einfach gesagt, da ist was, was nicht hingehört.
Ja, aber es ist ja logisch.
Ist kein schlimmes Wort gefallen, wurde.
Nee, ist kein schlimmes Wort gefallen, aber wenn du 9 Zentimeter irgendwas in dir hast, dann weißt du schon, okay, das ist jetzt nicht irgendwie, du hast jetzt hier irgendwie das Fleisch im Ganzen geschluckt, sondern da ist schon irgendwas anderes im Magen. Ne?
Ja.
Naja, und ich fahre halt nach Hause und wusste schon, okay, ich packe mal lieber meine Sachen für über Nacht, weil ich gehe mal davon aus, dass ich im Krankenhaus bleiben muss. Ja, und ich gehe in die Notaufnahme und setze mich hin und kommst du nicht gleich dran, hat 1-2 Stunden gedauert und dann werde ich vom Arzt geholt und habe halt meine Beschwerden wenn geäußert und habe gesagt so, hier tut es weh. Der macht Ultraschall drauf, das war halt da so ein, ich würde sagen Assistenzarzt. Mhm. Und er so, okay, sieht er auch. Er ruft mal einen Oberarzt an. Mhm. So, Oberarzt kam, schallt auch drauf. Mhm. Okay, holen wir mal einen Ultraschall-Experten. Dann kam da der Goat.
Ja.
Also es ist wirklich der Goat.
Okay.
Nicht nur in dem Klinikum, sondern der ist deutschlandweit bekannt.
Okay.
Macht auch Ultraschall und sagt, ah, Herr Graf, also da müssen wir wirklich mal schauen, was das ist. Also Verdacht auf Tumor zu 100%.
Verdacht
auf einen Tumor. Das
ist direkt so.
Genau, jetzt musst Verdacht du aber, genau, Tumor wenn du das jetzt hörst und auch als ich das gehört habe, ist erstmal so, okay, Tumor ist erstmal übelst negativ behaftet.
Ja.
Kann aber auch gutartig sein. Tumor ist der neutrale Begriff, klingt natürlich übel negativ.
Ja,
ne? Bei also mir ist so. Du kannst nicht sagen, hey, du hast eine Rosenblüte in dir, sondern du hast einen Tumor. Ne?
Bei mir wäre so, okay, ich habe noch 2 Wochen.
Genau. Das ist mein erster
Gedanke. Tumor.
Ja, ich weiß. Okay. Und dann hat er gesagt, er hat mir das dann auch erklärt, er hat gesagt, nicht alle Tumore sind halt böse,
ja.
Aber wir müssen es auf jeden Fall untersuchen und sie müssen auf jeden Fall da bleiben. Naja, gut. War ich dann in diesem Notaufnahmeding, da ist ja auch Chaos und Stress ohne Ende. Mhm. Ne? Und du sitzt dann da, hast so gerade so gehört, was eigentlich abgeht. Ne? Raumforderung in dir, ein Tumor in dir. Und was? Du chillst dann da erstmal und denkst.
Ja, aber was so, denkst du?
Ich muss ein bisschen weiter noch ausholen, ein kleiner Fakt. Ich wurde ich hatte eine Art von Tumordiagnose schon mal vor jetzt knapp 4,5 Jahren.
Okay.
Das heißt, ich habe das schon mal gehört.
Ja.
Das heißt, ich war so ein bisschen.
Das ging aber gut aus.
Das ging gut aus, genau. Kann ich da auch nochmal zu sprechen drauf kommen. Aber im Endeffekt habe ich das schon mal gehört.
Okay.
Damals, ich bin, wie du mich schon auch gesagt hast, ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich bin ein Mensch, der jetzt, wo das Kartenhaus nicht gleich zusammenkracht, ne? Ich habe das damals schon gehört und dachte, das muss ein scheiß Traum sein.
Ja.
Ne? Weil immer gesund, immer fit, immer Sport gemacht und auf einmal, ich meine, du ja auch, Vape jeden Tag und alles, ne? Also muss ja klappen. Und ich war da auf der Liege gelegen und der sagt mir das halt. Und es war mitten in Corona damals. Und ich dachte, das muss ein Traum sein. Und dann jagt er mir halt eine Nadel rein und es tat halt wenig. Okay, fuck, das ist halt doch kein Traum. Das ging dann im Endeffekt gut aus. Ja. Aber ich habe diese Art von Diagnose, ich habe diesen Weg schon mal so einen Ticken gehen müssen. Naja, deswegen war ich da, was geht da durch meinen Kopf? Ja, nicht geil. Was ist das jetzt? Woher kommt das? Kriegen wir das hin?
Aber so, also okay, du bist ein positiver Mensch, also genau. Keine Horrorszenarien.
Also nicht so jetzt, wie du sagst, fuck, 2 Wochen noch leben und ich sterbe.
Sondern so, das wird schon, war ja letztes Mal auch genau. So, okay.
Genau, so eher diese Schiene, ne? Und jetzt auch nicht so, irgendwie, ich weiß nicht, entweder fehlt mir dann Chromosom oder keine Ahnung, aber mir treibt es mein Puls nicht hoch. Es klingt,
ja, bist du, ist ja erstmal für sowas super.
Ja, auf jeden Fall. Muss ich dankbar sein, weil es habe ich mir nicht antrainiert. Ja, sondern ich sage halt, ich schaue ganz nüchtern auf diese Sache erstmal. Ne? Naja. Und irgendwie habe ich dann schon so ein Gefühl gehabt, okay, ohne zu wissen, was es dann wirklich ist, aber so, okay, das schaffe ich schon. Naja, jetzt werde ich in eine präklinische Station, auf eine präklinische Station verlegt, aus folgendem Grund, du wirst dann nicht gleich auf die normalen Station verlegt, weil wie immer alle Betten voll. Und da wirst du dann erstmal eine Nacht hingebracht oder auch 2 Nächte, um zu gucken, hey, müssen wir den da behalten? Wenn ja, wo muss er hin?
Ja.
Einfach, dass du sagst, okay, du kommst jetzt einen Tag auf die Station, dann bist du wieder weg und du belegst uns dafür ein Bett, was für jemanden, der halt schon länger da sein müsste. Naja, ich gehe in das Zimmer. Witzigerweise kannte ich von dieser präklinischen Station eine Krankenschwester, die mir gleich ein Einzelzimmer gemacht, wo halt noch 3 oder 2 andere Betten waren. Und so, ich habe heute Spätschicht, ich schaue, dass keiner reinkommt, dann kannst du da in Ruhe chillen und so weiter und so fort. Naja, ich entspannte in dem Zimmer. Halt Mutter angerufen, Vater angerufen, Freundin angerufen und so weiter, halt den üblichen Gang, auch gesagt, hey, ich bin jetzt hier im Krankenhaus und mal gucken und so weiter, naja. Und da war es dann auch schon nach 18 Uhr, ne, dann ist da was auf Abend, dann habe ich tatsächlich auch gleich Besuch bekommen von meinem besten Freund, die Mama, die hat zu dem Zeitpunkt auch eine Krebsdiagnose bekommen und die kam dann halt gleich als seelischen Beistand so vorbei und so weiter. 23.50 Uhr, ich daddel noch ein bisschen am Handy, bin immer noch allein im Zimmer und denke mir so, okay, geil, jetzt probierst du mal die erste Nacht mit der Wissenheit zu schlafen. Ja. Ne? Und leg mein Handy weg und mach die Augen zu und es dauert wirklich ich glaube kurz vor 12 war es, Tür auf, wird einer reingetragen. So von 2 so Hand in Hand, so halb geschliffen, wird ins Bett gelegt. 4 Leute waren um den rum.
Ja.
Ich so, okay, fuck, was geht jetzt ab? Dann ist es einfach vollkommen Bissowski gewesen.
Okay.
Der ins Zimmer kommt, du lebst erstmal da in Angst oder halt so in Furcht, denkst du so, okay, jetzt bist du mal froh, wenn du ein paar Stunden Schlaf erwischt. Dann wird dir halt einfach ein Bissowski da in dieses Zimmer gelegt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Story war, aber ich kann sie mir ausmalen. Der war rübelrund, wirklich, der konnte gar nichts mehr. Der wurde von der Polizei angehalten. Die Polizei hat gesagt, Ausnüchterungszelle. Mhm. Der hat vielleicht auch noch irgendeinen Vandalismus oder so. Der hat gesagt, oh, ich habe Bauchschmerzen.
Liegt er bei dir?
Genau, dann kommt er halt schön zu mir und macht halt die ganze Nacht Stress.
Okay.
Halt jetzt nicht mir gegenüber, aber steht auf.
Ja, ist laut.
Geht ins Bad.
Du kannst nicht schlafen.
Halt. Genau, das ist eh schon ein Scheiß-Setting, wenn du in diesem Krankenhaus liegst und einfach gerade so sowas hörst und bist halt einfach nur, bist froh, wenn du mal 4-5 Stunden einfach mal die Augen zukriegst und nicht daran denkst.
Ja.
Und dann kommt der rein und der hindert dich am Schlaf. Das war geisteskrank, dann steht er auf, macht Licht, dann hast du Zigarette? Ich so, nee, ich rauche nicht. Okay, legt er sich wieder hin, 5 Minuten später. Rauchst du? Ich so, nein, immer noch nicht, ich rauche nicht, merk dir das bitte.
Okay.
Legt sie wieder hin. Krank war, wollte rausgehen, durfte nicht raus. Er legt sich ins Bett, ganze Zeit rechts, links, ne. Ich bin da eh brutal hellhörig, ne, und wollte einfach nur pennen. Und er hat irgendeine Technik gehabt, das war geisteskrank, dann klatscht der so.
Ach krass, ist eingeschlafen.
Der hat irgendwie auf sich rumgeklopft und pennt ein.
Okay.
Dann hat er gepennt, dann kam ein Dritter rein ins Zimmer.
So, meine Lieben, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr morgens aufwacht und euch denkt, ich habe katastrophal geschlafen. Ich sage euch ganz ehrlich, bei mir ist das leider viel zu oft. Tour, Podcast, Comedy-Shows, Aufzeichnungen, gehe natürlich auch mal gerne abends einen brennen. Heißt, spät ins Bett gehen, früh aufstehen, ist leider keine Seltenheit bei mir. Deswegen ist es umso wichtiger, dass der Schlaf, wenn er kurz ist, auch wirklich angenehm ist und gut ist. Seit einem Monat habe ich die Emma Elite AirGrid Matratze getestet zu Hause und sage euch, die Qualität hat sich hart verbessert. Die Matratze ist 27 cm hoch, passt sich jeder Schlafposition an und durch die AirGrid-Technologie schläfst du einfach wie schwerelos. Keine Rückenschmerzen, kein Überhitzen. Das Gelmaterial kühlt dich die ganze Nacht ab. Richtig angenehm, gerade im Sommer, vor allem wenn man sich keine Klimaanlage leisten will. Plus, Emma hat nicht nur Matratzen, sondern auch Kissen, Decken, Betten. Alles, was du für guten Schlaf brauchst. Passend dazu läuft gerade der 10 Jahre Geburtstags-Sale. Dazu gibt es bis zu 50% auf viele Produkte. Also mit dem Code FEUER5 spart ihr nochmal 5% extra on top. Klickt auf den Link in den Shownotes, gönnt euch guten Schlaf, auf den ihr zählen könnt.
Der war handzahm, hat sich auch hingelegt. Ja. Dann ist er wieder aufgewacht, dann hat er halt nochmal auf sich rumgeklatscht.
Ja.
Und ist halt so
wieder eingeschlafen.
Ich habe sowas noch nie gemerkt.
Okay.
Ja, das hätte er gleich mal am Anfang machen sollen. Vielleicht, das wäre besser für mich gewesen. Naja, auf jeden Fall.
Nacht war scheiße.
Ja. 7 Uhr früh kommt der Doc rein. Geht zu ihm hin, sagt, also Herr so und so, Sie sind jetzt schon öfter da gewesen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, ich kann es nicht von Ihnen fordern, aber ich kann Ihnen nur empfehlen, gehen Sie und machen eine Therapie.
Meint jetzt den Besowski oder was?
Ja.
Ich will aber zu dir zurück. Ich scheiß auf den.
Genau, aber was ich sagen will, du liegst da wegen, okay, du hast einen Krebs, du hast einen Tumor und der Blutwert ist in Ordnung, sie können wieder gehen.
Ja.
So, das
ist schon mal scheiße für die Psyche.
Du denkst dir, okay.
Also Krebs weißt du ja noch nicht.
Genau. Du weißt, du hast einen Tumor. Aber so einer liegt mit dir im Zimmer, der mit seinem Körper umgeht, wie er will, säuft und halt.
Ja, aber das ist das Leben halt.
Also. Ja, so, naja. Ich werde verlegt. Nächste Fun-Story. Ich komme auf die onkologische
Station. Ich glaube, ich brauche diese Fun-Stories
nicht. Nee, das ist aber nur nice to know. Ich komme genau in ein Zimmer in diesem Krankenhaus,
das
ein Gefängniszimmer ist. Da komme ich rein.
Okay.
Das heißt, da sind Kameras drin
und
du liegst in diesem Krankenhaus. So, und nebendran ist sozusagen, wenn einer aus dem Gefängnis sich das Bein bricht, kommt halt auch auf die Station. Obwohl das die Onkologie ist. Also das ist das für die innere Medizin.
Okay.
Naja, das heißt, ich will ja zwischenzeitlich noch Norovirus. Ich bin dann aber Freitag auf diese onkologische Station gekommen oder Donnerstag. Samstag wurde ich dann in ein Isolationszimmer verlegt, weil ich dann Norovirus hatte.
Schon 3 Tage da einfach.
Ich bin schon, von Mittwoch bis Samstag. Dann ging es mir da schlecht. Das war bei mir so, wenn es dir körperlich halt schlecht geht, dann fickt es halt die Psyche auch ein bisschen.
Ja.
Wenn es dann besser wurde, wurde es dann auch wieder so, okay, gut, passt schon, schaffe ich alles. Aber da habe ich das erste Mal so ein paar Tränen vergossen, weil es dir körperlich nicht gut geht.
Ja.
Ich komme in das Isolationszimmer und auf einmal hörst du so die ersten Vermutungen, was es sein kann. Lymphkrebs?
Sagt dir das jemand?
Ja, ja. Also
jemand kommt ins Zimmer und sagt.
Dir wird natürlich Blut genommen jeden Tag, du kriegst dein Zeug gemacht, so, aber du hörst dann schon mal so diese Vermutungen, weil du kannst schon mal ein paar Krebsarten irgendwie ausklammern.
Ja.
Ne? Weil von der Lokalität und so fallen dann schon nur noch mal ein paar rein. Naja, auf jeden Fall höre ich zuerst Lymphkrebs, Lymphom.
Aber es ist auch das erste Mal, dass du Krebs hörst, ne?
Ja, ja. Also genau, es ist Verdacht auf Krebs.
Ja.
Was für eine Art
Lymphdüsenkrebs?
Lymphkrebs.
Lymphkrebs.
Heißt Lymphom in der Fachsprache.
Okay.
Dann hatte ich ein Sarkom, im deutschen Begriff kenne ich gar nicht, das ist wie so ein Weichteilgeschwülst.
Okay.
Und dadurch, weil ich ja vorhin von der Story erzählt habe, dass ich schon mal die Diagnose hatte, es war in meinem Hoden. Also okay. Da hatte ich damals den Verdacht auf einen Hodentumor. Mhm. Und da habe ich halt gesagt, ich hatte das schon mal. Und dann haben sie gesagt, okay, es kann aber auch sein, dass es vom Hoden kommt.
Ja.
Dass da halt was hochgewandert ist.
Ja.
Jetzt war bei mir die Stelle aber so kacke mit den 9 Zentimetern, dass da zwischen nur 3 Zentimeter Raum war, neben der Leber.
Okay.
Und der Ultraschallgoat, der musste dann, oder der hat sich zur Aufgabe gemacht, da Gewebe zu entnehmen. Weil du brauchst ja Gewebe und du musst ja wirklich eine Diagnostik haben, ja, um eine genaue Diagnose zu stellen. Ne? Und die Diagnose war dann am Montag, das war auch übel, nimmt er mir halt mit Ultraschall und mit so einer Stanze. Also es ist so eine Stanze, wo unten dann so eine gezackte Spitze dran ist.
Ja.
Und er betäubt es halt vorher, da kriegst du erstmal eine Spritze im Bauch, das war schon eklig wie Sau. Ja. Und dann haut er halt mit diesem, das Problem ist, es ist nur oberflächlich betäubt und er rammt die halt mit diesem Kasten, rammt er die halt rein und schaut halt nebenher so am Bildschirm, wo er halt gerade okay ist. Aber der ist, wie gesagt, der Goat.
Ja, ja.
Auch nur er hat gesagt, er macht das hier im Krankenhaus, sonst macht das keiner. Und der stanzt da halt raus. Es war ultra unangenehm, weil die Betäubung ja nur oberflächlich ist.
Ja.
Genau. Macht dann, das ist wie so ein Saft, den er dann da rausdrückt. Gewebesaft. Naja, machen wir noch eine zur Vorsicht. Ich sag, ach du. Naja, gut, ja, komm, ist ja zuträglich für die Gesundheit. Und das war, hier rammt das Ding nochmal. Ein zweites Mal war besser als das erste Mal. Ich wieder auf die Station. Man sagt, so Mittwoch, Donnerstag sollten sie wissen, was es ist. Mittwoch kommt dann der Arzt und sagt, also zu 95% kommt es vom Hoden.
Okay.
Gute Nachrichten. Also, natürlich scheiße Nachrichten, aber er hat gesagt, vom Schlechtesten schon mal das Beste. Gut behandelbar, hohe Heilungschancen und so weiter und so fort.
Okay.
Es ist natürlich jetzt für einen Otto-Normalverbraucher oder für einen Laie, es ist natürlich, wie kann was vom Hoden im Oberbauch landen?
Ja.
Der Hoden besteht aus Keimzellen und eine Keimzelle hat sich vielleicht durch die OP, die ich damals hatte, hat sich gelöst und ist über eine Lymphbahn auf einen Lymphknoten gegangen und der ist halt groß geworden, dadurch auch die Rückenschmerzen.
Okay.
Weil der Lymphknoten halt 9 Zentimeter groß war und wenn du halt dann mal liegst, dann drückt der halt auf alles, was da ist.
Okay.
Weil das Ding gehört
dann aus.
Genau.
Okay.
Und deswegen auch die Rückenschmerzen, deswegen habe ich es gemerkt.
Mhm.
So an sich ging es mir top. Also diese typischen Krebssymptome, Nachtschweiß, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Energie oder Müdigkeit, hatte ich alles. Mir ging es an sich bis auf meinen Rücken ging es mir wunderbar.
Okay.
Alles super. Und dann kommt der Arzt eben am Mittwoch, kommt da eben her und sagt, du, Chance, dass es ein Hodentumor ist, ist 95% gegeben. Morgen kommt die endgültige Diagnose und dann wissen wir Bescheid.
Okay.
Aber ist gut, kann man so und so behandeln, pipapo. Ich so, okay, ist ja schon mal positiv. Ich habe ja vorher Lymphom und Sarkom gehört.
Ja.
Dann sagt mir, das ist halt so geistesgestört, sagt mir am nächsten Tag der Arzt, als es gesichert war, ja, seien Sie froh, dass es kein Sarkom war. Bei der Größe wären Sie jetzt wahrscheinlich dann demnächst gestorben.
Hat er gesagt.
Ja, aber es war dann Glück. Ich wusste zum Glück nicht, dass ein Sarkom von der Größe bei der Lage die Tod- oder die Überlebenswahrscheinlichkeit sehr gering ist.
Okay.
Glücklicherweise wusste ich das nicht, weil sonst hätte ich, glaube ich, nicht mehr pennen können.
Ja, ja.
Aber das haben sie mir danach gesagt, als die Diagnose schon gesichert
war. Okay.
Ich so, okay, alles. Danke, dass ich mir jetzt erst sage. Sonst,
ne? Ja, ja.
Naja, und dann bin ich Freitag entlassen worden. Und dann ist der normale Gang beim Hodenkrebs und allgemein beim Krebs beim Mann, wenn du Chemotherapie hast. Also bei mir war das so. Ich habe 4 Zyklen oder auf jeden Fall Chemotherapie, um diesen Tumor hier zu schmälern. Die ganzen Fußballprofis hatten das ja auch. Also der bei Union gespielt hat, der Baumgarten, dann der Marco Richter, der bei der Hertha war und bei Mainz, die hatten alle Aller.
Ah, stimmt.
Ja.
Wir sind alle wiedergekommen, ne?
Ja, der Richter hat zum Beispiel nur eine Hoden-OP gebraucht.
Ja.
Das war, den haben sie bei einer Vorsorgeuntersuchung eben im Hoden.
Aber mussten die ein Eier wegnehmen?
Genau, kommt ein Hoden weg,
okay,
und Ende der Geschichte. Baumgartner, ich weiß nicht mehr, wie genau heißt, der bei Union gespielt hat, der musste auch Chemo machen.
Mhm.
Aller musste auch Chemo machen, weil halt dann schon irgendwo Metastasen waren.
Ja.
Das war bei mir organisch nicht. Also Metastase ist dann die Verbreitung des Krebs in irgendeine Art von Organ, Leber, Milz, Lunge. Das muss man dann natürlich immer gucken. Das war bei mir nicht, aber es war eine Metastase auf diesem Lymphknoten. Aber jetzt nichts Organisches, was auch schon mal gut war.
Ja.
Naja.
Aber wenn man Chemo hört, dann denkt man immer, ah ja.
Was stellst du dir unter Chemotherapie vor? Ja,
Strahlentherapie und Glatze.
Ey, Strahlentherapie ist Bestrahlung.
Okay.
Aber ist überhaupt nicht respektierlich gemeint, weil genauso.
Ich war noch nie in meinem Leben im Krankenhaus.
Genau, genau. Also du hast sozusagen zwei Sachen. Du hast einmal du hast einmal Bestrahlung und du hast einmal eben die Chemotherapie. Und Chemotherapie ist Medikamente.
Ach so, das ist, okay, das
du kriegst es, also ich habe es hier über einen Port bekommen, hier war, wenn du es auch noch nie gesehen hast, war wie so ein Huppel hier und da haben die immer die Chemo angesteckt.
Ach so.
Und dann bekommst du halt, wirst halt vergiftet. bekommst
das
halt,
ist Chemotherapie.
Bekommst mit, so. Und dadurch fallen dir die Haare aus, nicht durch die Bestrahlung.
Ah, okay.
Weil, also wenn du eine Bestrahlung am Kopf hast, kann es natürlich sein, dass an dieser Stelle irgendwo halt was ausfällt. Aber die Chemotherapie greift deine ganzen schnell bildenden Zellen an. Und dadurch, dass Haare schnell bildende Zellen sind, ne, wir bilden es jeden Tag neu, fallen die aus. Also es ist Chemotherapie, die Medikamente greifen alles an, was du hast.
Okay.
Ne, außer so diese gefestigten Sachen und so weiter und so fort. Aber deswegen, weil ein Tumor, der wächst ja schnell.
Ja, macht Sinn. Ja,
sind schnell wachsende Zellen und die müssen natürlich, und die Medizin ist halt leider noch nicht so weit, dass du sagen kannst, okay, ich entwickle jetzt nur ein Medikament, was gezielt und isoliert so einen Tumor angreift, sondern du kriegst halt einen Kahlschlag.
Ja.
Und dann war das halt bei mir auch, dass halt alles angegriffen wurde.
Okay, das heißt, du hast, seit wann hast du jetzt Chemotherapie, seit wann kriegst du das?
Seit November habe ich es bekommen.
Seit November?
November war der erste Zyklus und dann, ich hatte insgesamt 4 Zyklen. Ein Zyklus ist immer 5, also bei mir 5 Tage, wo du dann Vollgas, also halt Medikamente bekommst.
Ich meine, da war ich ja selber auch eine Vergangenheit. Ich bin so, wenn Leute Storys erzählen, bin ich voll da drin.
Ja.
Also ich war gerade mit dir überall.
Du warst
mit dabei. Genau. Und deswegen geht es mir jetzt auch gerade nicht gut.
Okay. Aber es hat ja ein Happy End. Es hat ja ein Happy End.
Wie bitte?
Es hat ein Happy End.
Ja, das ist schon mal gut. Aber ich meine nur, diese Zyklen kann man sich so vorstellen, du musst 5 Tage am Stück dahin oder musst du 5 Tage da bleiben und wirst 24/7 überwacht und es wird dir was reingejagt oder musst du 5 Tage am Stück einmal da antanzen?
Ich habe den ersten stationär gemacht und da bist du natürlich im Krankenhaus und da ich hatte da 12 bis 13 Stunden Infusion am Tag. Da bekommst du 2 Stunden circa bekommst du deine Medikamente, also die Chemotherapie.
Ja.
Ansonsten wirst du gespült, bekommst flüssig. Also ich habe pro Tag über die Infusion im Krankenhaus über 5 Liter Wasser in mich. Oder halt Flüssigkeit, nicht Wasser. Flüssigkeit in mich reinbekommen.
Das kenne ich zum Beispiel auch nur vom Breaking Bad, wie Walter White da sitzt mit so einem Dingsbums und dann ist hier so ein Tropf oder sitzen mehrere, auch wegen Diagnose. Also ich kenne das.
Richtig, genau. Okay, genau, so kannst du es dir vorstellen. Und es läuft halt alles nicht über die Ader, weil die Ader geht dann halt kaputt, sondern du hast einen Port und da ist ein Schlauch drin.
Okay.
Der wurde mir auch reingehämmert. Das war, ist egal. Auf jeden Fall ist das so dieses Ding, wo du im Krankenhaus, ich habe den ersten Zyklus im Krankenhaus gemacht, wegen Port wurde reingemacht, ich hatte noch Kopf-MRT und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, ich mache den ersten gleich im Krankenhaus. Ich habe aber dann den zweiten, den dritten und den vierten ambulant gemacht in einer onkologischen Praxis. Das würde ich jedem empfehlen, wo es möglich ist.
Okay.
Weil
jedem, der welche Diagnose bekommt oder was hat?
Der eine Chemotherapie bekommt.
Okay.
Da würde ich jedem sagen, hey, mach's nicht stationär, weil du bist 12 Stunden pro Tag am Scheiß drauf.
Aber haben die Leute auch die Wahl, wenn die nicht in Bayreuth sind und den Code kennen?
Ja. Würde ich jetzt schon sagen, dass es jetzt kein Novum in Bayreuth ist, wo du sagst, okay, da gibt's nur eine Onkologie. Hier gibt's mit Sicherheit sau viele onkologische Praxen.
Okay.
Aber das weiß man nicht als Laie. Oder wenn du das erste Mal, dann denkst du halt, okay, du gehst ein bisschen im Krankenhaus. Und die geben
ich beschäftige
dir das
mich mit nichts. Ich war noch schon bei der Altersvorsorge.
Die geben dir das auch nicht zur Wahl.
Ja.
Also die sagen jetzt nicht, ja, sie können das übrigens, also man könnte das ambulant im Krankenhaus machen. Das geben sie dir noch zur Wahl. Aber dass es auch onkologische Praxen gibt, die das auch anbieten, das gibt dir keiner zur Wahl. Das habe ich glücklicherweise von einer Spielermama damals.
Ja.
Grüße genauso an die liebe Anja. Die hat mir das damals empfohlen.
Das war der dritte Zyklus.
Zweite, dritte, vierte.
Okay. Und der letzte war jetzt wann?
Der letzte war Ende Januar, Anfang Februar.
Okay, das heißt, ist man dann jetzt offiziell krebsfrei oder was?
Um das zu überprüfen, kriegst du immer eine Computertomographie, also CT. Da wird sozusagen, bei mir war es ja hier das Teil, was hier übergeblieben ist, das wird überprüft. Und dann kriegst du aber noch ein PET-CT. Das heißt, es ist, wenn du jetzt als gesunder Mensch das erklärt bekommst, und sagst, du musst jetzt ein PET-CT machen, denkst du dir, okay, das ist ja schon Vergiftung meines Körpers.
Ich weiß ja gar nicht, was das ist.
Ja, du trinkst erstmal dieses Kontrastmittel. Das ist so ein,
ach, dass man so lokalisieren kann, wo
genau.
Was, okay.
So, und dann werden die halt einfach, dadurch, dass es eine bildgebende Aufnahme ist, wird dir das natürlich, würden dir da halt strahlen. Das ist nicht gesund für einen.
Ja, okay.
Bei einem 80-Jährigen oder einer 80-Jährigen ist nicht mehr so wild, ne?
Okay.
Aber wenn du jetzt halt 30 bist, dann ist jetzt nicht so geil, wenn du jetzt da 5 CTs hatte ich dann in der Summe. So, und dann wird halt festgestellt, ist dieses Ding, CT kann feststellen, ist es noch da? Und ein PET-CT kann halt die Vitalität dieses Ding halt feststellen.
Okay.
Ne? Also PET-CT sagt, okay, da hast du, ich habe jetzt noch 2,5 cm Resttumor in mir.
Ach krass, so weit ist ja schon geschrumpft.
Ja, genau. Und auch völlig diffus. Also du kannst gar nicht mehr so richtig lokalisieren. Es war vorher ein schöner Ball.
Ja.
Aber jetzt ist es nur noch so ein...
Jetzt zerbröselt langsam.
Genau, ist einfach so Matschepampe.
Und im Optimalfall löst er sich dann auf und ist weg.
Genau. Ich habe einen Freund von mir, der hat noch knapp 7 Zentimeter in seiner Brust. Aber das wird halt dann regelmäßig überprüft und dann wird halt geschaut, okay, ist da wieder was oder nicht. Ne? Und okay. Dann musst du halt dann am Anfang vierteljährlich musst du zu deinen Kontrollen, wo du dann halt weißt, Blutwerte werden genommen, Ultraschall wird gemacht, eventuell ein CT.
Ja.
Ne? Und dann guckst du, ob das eben wieder lebendig, größer wird, was auch immer, oder ob es halt einfach kaputt bleibt.
Okay, das aber du, also im Endeffekt kann man das jetzt so als Fachidiot kann man sagen, da ist aus dem Hoden was hochgewandert, hat sich vergrößert, wurde behandelt per Chemo, per Medikamente, ist kleiner geworden, verteilt sich langsam und ist weg. Und das ist auch, also bist du quasi haarscharf daran vorbeigesegelt, auch dass dir ein Ei weggenommen wird, ne?
Ist gemacht worden.
Ist gemacht, wie? Ja.
Hä? Das ist, am Ende ist es die Maßnahme, die dann da mitschwingt, leider.
Aber das ist doch da weggewandert.
Ja, aber kein Arzt wird dieses medizinische Risiko eingehen und sagen, den Hoden lassen wir doch drin.
Ah, okay.
Also ich habe dann im März habe ich meine OP gehabt, genau.
Okay, also da
kommt... Und davor hatte ich am meisten Angst.
Ja, hallo.
Wenn du jetzt,
ja, klar.
Hier bist du 42, dann?
Ja.
42, wenn du 42 Jahre mit 2 Murmeln im Sack rumläufst und du weißt nicht, wie es ist mit einer, dann, also ich hatte Chemo, wenn man es vergleicht, Chemo und die OP, kein Vergleich. Hm. Chemo 1000-mal schlimmer.
Ja.
Ne? Also das sind Stadien.
Aber der Fakt.
Genau, aber du weißt nicht, wie, es ist ja auch ein Hormonproduzent, der hauptsächliche Hormonproduzent für die männliche, fürs Testosteron, für die männliche Hormone. Und da weißt du vorher natürlich nicht gleich, der andere Hoden ist aus.
Ja.
Ich bin sehr, manche sagen penibel, ich bin sehr gepflegter oder sehr...
Eitler.
Ich bin eitel, genau, so kann man sagen. Mensch, und ich möchte einfach ich möchte mein Körpergefühl nicht verlieren. Ja, nicht im Sinne von, du hast jetzt nur noch einen Hoden und das schaut jetzt anders aus. Das
ist kein Gleichgewichtsproblem, aber...
Genau, aber nicht so, dass du sagst, okay, du hast jetzt nur noch einen Hoden und das schaut jetzt scheiße aus. Das sieht man gar nicht. Also das, und ich zeige, ich renne jetzt hier nicht nackt durch Berlin und sage, jo, schau mal alle meine eine Murmel an. Sondern eher so dieses, okay, fühlt sich dann noch alles gleich an? Ist noch alles normal wie vorher? So, davor hatte ich einfach Angst.
Okay.
Aber da kann ich auch jeden, der vielleicht gerade sowas durchlebt oder mal durchleben muss, beruhigen. 0% Probleme. Und du kannst dir auch im Nachhinein eine Prothese einsetzen lassen. Aber das ist halt nur optische Zwecke. Eine
Prothese?
Mhm.
Also ein zweiten Kunsthoden.
Genau.
Das ist ja nur zum Gucken.
Genau, genau. Das ist mir wurscht. Das ist völlig egal. Wichtig ist, dass ich gesund bin oder dass man gesund wird.
Ja.
Und ich habe körpermäßig, gefühlstechnisch gefühlt nichts verloren. Im Gegenteil, es hat sich eher einiges verändert.
Also so, ich habe, glaube ich, in keinem Podcast so viele dumme Fragen gestellt wie heute, aber weil ich auch wirklich null Ahnung.
Stell, was du willst.
Wie gesagt, ich war noch nicht im Krankenhaus.
Ich nehme noch ein Stückchen, ne?
Ja, natürlich. Aber so ein logischer Gedanke wäre dann auch, wenn man keine Ahnung davon hat, man will sich ja fortpflanzen, keine Ahnung, hier Samenproduktion, die Hälfte ist weg, scheiße. Das heißt, ich habe jetzt nur noch die Hälfte prozentual die Chance, auch ein Kind zu zeugen. Ist wahrscheinlich nicht so.
Weil der Hoden gleicht das aus. Also wie der menschliche Körper ist...
Also ist der eine sagt dann jetzt übelst voll?
Weiß ich nicht. Das Gute ist, ich muss an sich, wenn ich keine Kinder bekomme, sind meine Nachfahren trotzdem gesichert, weil ich ja meinen Sperma habe einfrieren lassen.
Okay, was hast du gemacht? Just
ja, das ist, also was heißt, musst du machen? Nicht, aber die legen es dir halt sehr nahe, weil einmal durch die OP natürlich, dass es sein kann, aber natürlich durch die Chemo ist so dieses Hauptding, weil du alles zerstörst natürlich.
Okay.
Also klar, dir fallen nicht die Fingernägel raus und dir fallen nicht die Finger ab so, aber es sind ja Spermazellen so und es kann halt sein, dass da ist halt überall ein Kahlschlag. Dass da unten halt, also mein anderer Kumpel, der ist nicht mehr zeugungsfähig. Ja, aber der hat auch einfrieren lassen, die haben ein Kind auf künstlichen Wege bekommen.
Okay.
Alles gut. Ein anderer Kumpel wieder, der hat auch Hodenkrebs.
Was ist denn da los? Muss ich auch mal zum Arzt oder was?
So ja, eben jetzt. Nicht zum Arzt.
Alle haben, hä?
Ja, also ja.
Alle haben Hodenkrebs.
Ich sage immer, Vorsorge ist schon nicht schlecht. Aber wenn du erst seit 15 Jahren Rückenschmerzen hast, dann passt schon.
Ich habe gar keine Rückenschmerzen.
Hast du nicht vorhin gesagt?
Also nee, ich meine, ich habe, also das, was du jetzt hattest, dieses Stechende.
Ja, okay.
So, das ist ja was anderes.
Okay, also du nur.
Rücken ist im Eimer, ich habe 2x Bandscheibe gehabt und.
Okay. So. Und der hat sogar auf natürlichem Weg noch 3 Kinder bekommen.
Okay.
Trotz Chemo, trotz OP.
Okay, stark.
Ja, also das ist, das kannst du aber halt vorher nicht sagen. Ne? Und da geht halt jeder auf Nummer sicher. Also selbst wenn ich jetzt auf natürlichen Wege keine Kinder bekommen könnte, hätte ich trotzdem die Möglichkeit, 18 Kinder zu zeugen.
Aufgrund der Anzahl von?
Genau, 36 ist das ist die Maximalanzahl. Und man sagt immer, man braucht 2 Proben für ein Kind. Also,
wie sagen. Das heißt, stehen jetzt irgendwo 18 Becher von dir oder was?
Ja, so keine Ahnung, wie sie das machen, aber gefroren stehen da so 36 Proben und wenn man wenn jetzt eine Frau sagt, sie möchte jetzt ein Kind von mir und es funktioniert nicht, dann nimmt man eine Probe und füllt die halt ein. Ist natürlich nicht so leicht und so schön wie auf natürlichen Wege, ne? Okay. Für eine Frau ist das jetzt auch nicht so easy.
Nee, das safe.
Weil hast du schon mal gehört, wie künstliche Befruchtung abläuft?
Nee, ich glaube, ich will es auch gar nicht
hören. Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich weiß nur, dass es auf jeden Fall nicht so leicht ist wie nur natürlichen Weg.
Ja, natürlich.
Passiert ja immer öfter.
Da macht ja auch Sinn. Aber während der ganzen Phase jetzt, es ist dies, es ist das, es heißt so, wir müssen das machen, gab es da mal so einen Moment, wo du dachtest so, okay, fuck. Also was war das Schlimmste, was hätte passieren können?
Ja, dass ich hops gehe.
Aber was hätte, also.
Die Chance ist gering, aber du musst halt sagen, wenn das nicht behandelt worden wäre, dann wärst du natürlich irgendwann. Also, wenn ich jetzt im Mittelalter oder vor, was weiß ich, 150 Jahren das gehabt hätte, dann wäre halt in 2 Jahren, 1 Jahr, was weiß ich, wäre halt Ende.
Ne? Also aber dein Körper hat ja nicht Signale gesendet, aber du hast es ja gemerkt. Ich meine, das war ja auch nicht zu merken.
Ja.
Ne, bei den Schmerzen.
Und Krebs merkt man oft nicht.
Ja.
Das ist leider das
Problem. Mann, ich habe keinen Bock jetzt. Ich muss auch zum Arzt jetzt, zu einer Vorsorge oder was. Was muss ich jetzt machen? Großes Blutbild oder Röntgen oder was? Was muss ich jetzt machen, um zu wissen, dass alles in Ordnung ist?
Du gehst mal zum Urologen erstmal.
Zum Urologen?
Ja. Warst du noch nie in deinem Leben beim Urologen?
Nee, ich glaube.
Das ist ja auch ab einem gewissen Alter, ist auch Prostata mal dran.
Ich glaube nicht.
Oh, Junge.
Ich glaube wirklich.
Ich sag, also, nehmt euch kein Beispiel an.
Nee, sowieso. Das macht sowieso hoffentlich keiner.
Ja, sehr gut. Aber ich sag dir, je früher du sowas erkennst, umso höher sind natürlich die Chancen. Ne? Also es klingt jetzt blöd, aber wenn du als Beispiel jetzt dir wächst was im Kopf, ne, du kriegst einen Hirntumor, ja, irgendwann ist der halt so groß und inoperabel, dass du den halt nicht mehr retten kannst. So, wenn du aber halt regelmäßig dann zu irgendeiner Kontrolle gegangen wärst, dann hätte man
ja, aber da
halt
muss ich ja schon irgendwas. Ich kann jetzt irgendwo hingehen und sagen, könnte einfach mal checken, ob ich da irgendwas oder. So, jetzt seid mal bitte ganz, ganz ehrlich alle. Wie oft wacht ihr bitte morgens auf und denkt euch, Alter, wie schlecht hab ich bitte geschlafen oder hab ich überhaupt geschlafen? Rückenschmerzen, verschwitzt, einfach nur durch. Also ich kenne das auf jeden Fall. Ich bin ja immer auf Tour. Matratze, zu hart, zu weich, durchgelegen, katastrophal, you name it. Deswegen weiß ich unseren heutigen Werbepartner einfach ganz besonders zu schätzen. Das ist so schön. Emma Matratzen, seit ich, und das ist ein Monat, die Emma Elite Airgrip Matratze benutze, weiß ich, wie sich guter Schlaf einfach anfühlen sollte. Die Matratze ist 27 cm hoch, passt sich einfach gefühlt jeder Schlafposition an und durch die Airgrip-Technologie schläft man einfach fast schwerelos. Die Gelschicht kühlt dich über die ganze Nacht, du hast kein Rumgewälze, kein Schwitzen. Du bist einfach entspannt, schläfst entspannt ein, wachst erholt auf. Und zum Glück gibt's jetzt gerade bis zu 50% Rabatt zum Geburtstag von Emma. Und mit meinem Code Feuer5, ich wiederhole mal ganz kurz, Feuer5, nochmal 5% extra obendrauf, sprich 55%. Also, es gibt keine Ausreden mehr. Link checken in den Shownotes, gönnt euch guten Schlaf, denn ihr wisst selber, wach sein sollte man wirklich nur am Tag. Oder in Ausnahmefällen vielleicht auch mal in der Nacht. Ihr wisst Bescheid.
Ich glaube, bei dir wäre es mal gut, zum Arzt zu gehen allgemein und mal einfach mit dem drüber zu sprechen.
Ja.
Also Urologe empfehle ich dir, mal um zu gucken, hey, passt da unten alles? Aber es ist schon mal gut, wenn du an sich keine Beschwerden hast.
Ich habe keine Beschwerden, das ist ja das Problem.
Man kann ja auch selber tasten und merkt ja, okay, gut, da ist ein Knoten, da ist nichts.
Ja.
Und wenn du schon mal nichts hast, ist schon mal gut. Das ist schon mal besser als ich habe da was, aber scheiß drauf.
Ja, kennst du so die Logik? Wahrscheinlich kennst du das nicht, weil du mit vernünftigen Leuten umgeben bist. Und ich will auch keinen in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis jetzt reinreißen. Aber ich habe schon sehr oft gehört, auch dieses, auf gar keinen Fall Diagnose. Und ich gehe ohne Diagnose durchs Leben. Lass mal, bevor ich weiß, was ist, ich mache einfach weiter und irgendwann merke ich es ja schon.
Klar, ich schaue ja deine Videos immer. Das ist genau dein Mantra.
Ja,
oder?
Voll.
Ja, also kenne ich doch.
Aber ich habe keinen Bock auf Herr Sibilski, Sie haben das und
aber
das und das.
Da wäre ich mal
nicht hingekommen.
Auf deine Gesundheit.
Ja.
Oder auf unsere.
Auf unsere Gesundheit, auf deine, Alter. Du bist ja da. Das ist ja.
Ich kann dir halt leider auch, weißt du, wenn ich dir jetzt beschreibe, wie wie es mir jetzt während der, also dir geht's natürlich während der Chemo geht's ja miserabel.
Ja, ja, klar.
Ich kann dir das jetzt beschreiben, ich habe es ja vorher auch nur beschrieben bekommen, aber du wirst es nicht nachempfinden können, wenn du es nicht hattest.
Aber ist dann auch die Sorgen, die du machst, oder das Energielevel oder der Zustand, ist man dann so?
Der Zustand. Bei mir war es nicht die Sorge, bei mir war es nicht, das ist, also Energielevel hängt ja mit dem Zustand zusammen,
ja.
Aber rein vom Kopf her bin ich da wirklich, kann ich jetzt von mir behaupten, ohne dass ich jetzt wieder selber ich kann mir auf die Schulter klopfen, ich kann darauf nicht stolz sein, weil es halt einfach in meiner DNA ist, glücklicherweise. Ich bin halt einfach da sehr positiv und offen und stark mit umgegangen. Ne? Also ich habe natürlich auch, ich kenne ja in Bayreuth und Umgebung schon einige Leute, und ich habe dann den Zuspruch, den ich da jetzt bekommen habe, der war ja Wahnsinn.
Mhm.
Also da kannst du ja vorher nicht mit rechnen und kannst sagen, ah, okay, da meldet sich der, die Mannschaft macht ein Video für mich. Nach jedem Sieg haben die auf die Tafel, weißt du, wenn du so ein Siegbild machst, haben die ein A+3 hingemacht.
Okay, nice.
Da waren Spieler bei mir im Krankenhaus. Es haben immer sich wieder Spieler bei mir gemeldet. Den Zuspruch, was du, das kannst du vorher nicht wissen.
Nee. Ne? Aber das ist auch der Vorteil, wenn du Krebs in der Kleinstadt hast. Weil wenn du jetzt Krebs in Berlin hast, ich weiß nicht,
wer da
irgendwelche Schilder schreiben soll.
Absolut. Und wenn du in der Zeit niemanden hast, es gibt ja trotzdem viele Menschen, die sind alleine. Und du musst da durchgehen. Ja. Jeder hat schon irgendjemanden, aber wenn du alleine lebst und du bist in Berlin und deine Familie wohnt irgendwo anders.
Das, und es kommt auch an, wen du auch hast, weil ich denke mir, es gab auch schon voll viele Situationen, wo ich dachte, wenn ich jetzt meine Frau nicht hätte oder mein Kind nicht hätte, also nicht nach dem Motto, ich würde jetzt irgendwie springen oder so, aber das ist so, es geht dir so schlecht und dann diese eine Person oder diese wichtigen Personen, die können einen dann, denen verdankst du dann, dass du nicht komplett im Eimer bist.
Absolut, verstehe ich 100%.
Und wie kommt man, was ist jetzt so, gibt es daraus überhaupt irgendeine Konsequenz, für dich zu ziehen? Ich meine, klar, das ist jetzt weiter, du brauchst jetzt weiter noch ein bisschen Treatment oder so, aber geht man jetzt
anders durchs Leben?
Ja, geht man anders, ist man lebensfroher, ist man vorsichtiger, geht man öfter zum Arzt, wird man Hypochonder,
Ich glaube, den Transfer, den ich zumindest nicht schaffe, ist, diese Disziplin zu haben. Während du in diesem Zustand bist, ist dir alles scheißegal. Und da ist auch für die anderen Leute glücklicherweise alles um dich herum scheißegal. Weil so ist halt, wo bist du, was machst du morgen, ey, du musst noch das machen. Und das ist alles ausgeblendet.
Ja,
es geht mal nur um deine Gesundheit.
Ja.
Und so wie es dir da jetzt einfach geht und wie in welchem Zustand du da bist, da blendest du alles aus. Ich habe das immer so verglichen, du bist dann am Boden der Tatsachen. Und da ist wichtig Familie, da ist wichtig Gesundheit, da sind wichtig deine Freunde. So, das sind drei Säulen, die wichtig sind. Und bist du wieder gesund in deinem Alltag, du seit 42 Jahren nicht beim Arzt gewesen, dann schwebst du irgendwann. Dann schwebst du wieder oben und dann sind wieder so alltägliche Probleme, die eigentlich keine Probleme sind, werden allgegenwärtig, und diese Sachen, die eigentlich wichtig sind, vergisst du komplett.
Ja.
Also sei es mal wieder ein Kumpel, den du saugen hast, einfach mal wieder anzurufen oder zu schreiben. Einfach mal wieder deiner Mutter zu sagen, dass du sie lieb hast.
Aber es war ja nicht möglich kurz, ne?
Genau, aber da denkst du an sowas.
Dann
denkst du, hey, du bist einfach froh, dass du die Leute um dich rum hast. Bist du froh, wenn du einfach 10 Finger in den Händen hast, dass du sehen kannst, dass du riechen kannst, dass du schmecken kannst. Solche Sachen sind, die vergisst du dann einfach. Die vergisst du, wenn du wieder im Alltag, du machst früh auf, stehst, ich ja auch, das ist ja die Disziplin, die mir fehlt, diesen Transfer zu schaffen. Okay, in der Zeit war ich mega in mir drin und habe über viele Sachen nachgedacht und habe gedacht, wenn ich raus bin, dann meditiere ich jeden Tag kurz und denk einfach, was ich alles habe, und ich habe ein Dach in meinem Kopf. Ich hab
Ach so, dieses Dankbarkeitsjournal.
Genau, und ich bin da leider wieder voll raus.
Ja, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier so.
Also ich hab auch, und der Mensch ist gierig.
Ja, ich hatte ja einmal diese, vor 2-3 Jahren diese Phase, wo es mir so den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Also das Burnout, Tabletten, pipapo. Also habe ich dann verschieden bekommen. Ich war einfach, der Körper war auf Null, der Geist war auf Null. Ich konnte super viele Sachen gar nicht mehr. Dass man natürlich dann beim Arzt gewesen, dann kriegt man eine Diagnose, dann muss man Therapie machen, kriegst Tabletten, dann geht's dir wieder besser, und dann weißt du schon, das alles nicht mehr zu schätzen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich fahre jetzt in Urlaub, dann ist bald wieder Oktoberfest, dann bin ich wieder in London, fängt meine Tour wieder an, als ob ich jetzt dankbar bin für irgendwas. So sollte es ja sein. Also ich bin auf der Welt, damit es so ist.
Genau.
Das Ding ist so, wenn ich halt, weil halt man die Umwelt viel beobachtet, und dann halt siehst du viele Leute im Rollstuhl oder Leute hier zum Beispiel mit Krücken oder so, wo du denkst so, ah stimmt, als ich beim Fußball damals so verletzt war, habe ich so jeden gehasst, der einfach zum Beispiel trainieren konnte. Und so ist ja auch, Digga, du hast keine Ahnung, jeder, dem ein Finger fehlt oder ein Arm fehlt oder irgendein Ding, denkt sich so, der kann das oder sieht jeden Tag Leute, die das können, was du nicht kannst, machen kannst du. Aber du bist jetzt wieder dahin gekommen, wo du selber alles wieder genießen kannst. Das heißt, du bist gar nicht mehr in dieser dankbaren Position.
Ich bin schon dankbar, aber ich hätte mir von mir selber einfach so ein bisschen mehr Disziplin und
Demut, oder?
Genau, ich bin demütig. Ich kann es ja auch gar nicht so. Es ist vielleicht auch blöd, weil ich mit Leuten drüber rede, die sag, ja, aber so wie du sagst, genauso ist es normal, so dieses Leben leben, genau. Ohne nachzudenken. Das
ist nicht mehr normal, ist, ja.
Genau, so und wenn du dann halt, du musst halt immer wieder darauf hingewiesen werden, sei es jetzt, wenn du jetzt einfach außen jemanden siehst, der halt nur ein Auge hat oder in deiner Familie, hoffentlich passiert das nie, aber dass irgendwas ist.
Ja, genau.
Dann wirst du geerdet, dann denkst du dir halt mal so, okay, fuck. Scheiße, das Leben ist doch nicht
ist doch nicht alles normal, ja.
Genau, so, da gehen wir nicht durch wie geschnitten Brot, sondern es passieren halt Schicksalsschläge und es passieren halt Sachen, die nicht vorhersehbar sind und dann wirst du ja wieder kurz erinnert. Mhm. Aber diese Erinnerung vergisst du dann halt immer wieder. Das ist
ja,
halt
safe. Problem. Und vor allem, wenn man nicht, so wie ich jetzt zum Beispiel, an nichts glaubt, dann ist das so, okay, warum ist das jetzt passiert? Ah, okay, das ist, die Psyche ist deswegen belastet, weil das in der Kindheit passiert ist. Dann bist du da abgedriftet, dann hast du dich hier übernommen, jetzt machst du auch noch das und das und das und jetzt wirst du auch noch älter und das kulminiert jetzt alles da und dann macht das System und zieht alles runter und du kannst auf einmal nichts mehr. Also ich bin durch die, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ist das so, ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie ich, aber es gab ja mal eine Zeit, ich konnte nicht gucken. Also ich habe so meine Augen zusammengekniffen, ich konnte nicht mal so mehr als 10 Meter weit gucken war so anstrengend. Oder du kannst nicht aufstehen, du kannst nur liegen, du kannst, ich konnte keinen Smalltalk führen. Also jemand war bei mir, ich lag auf der Couch so tot, da war einer meiner Schulfreunde, meiner Kindheitsfreunde war zu Besuch, der hat mit mir 3 Minuten geredet und ich meinte so nach 2 Minuten,
hau mal bitte ab.
Ich kann mehr. So irgendwie das so hingemurmelt, so, hab so einfach abgewunken, weil ich hatte keine Energie, um 2 Minuten zu reden. So. Dann kriegst du eine Diagnose, dann kriegst du Tabletten und dann, ich habe ja noch nie Tabletten genommen und dann denkst du so, also erstmal denkst du dir so, was sind das bitte für Tabletten, dass du die nimmst und dass es dir wieder besser geht einfach.
Ja, ja. Du warst doch eben noch Zeit, tot. Wo du, also vor 3 Jahren, wo es dir da
genau.
Ach, das war das, okay.
Genau. Mhm. Und dann nimmst du diese Tabletten und denkst so, hä, ich konnte doch letzte Woche das jetzt nicht und die Ärzte meint so, wenn sie die Tabletten nehmen, dann kann es sein, dass sie auch auf Tour gehen können. Und ich so, ich bin innerhalb von einem Monat, ich lag tot, also ich war ein Kadaver, ich war wirklich einfach nur eine Leiche und 1,5 Monate oder 2 Monate später stehe ich vor Hunderten von Leuten und bin so, hey, was geht ab, Düsseldorf?
Krass, ne?
Es macht keinen Sinn.
Es macht keinen Sinn.
Deswegen, und das ist so, und dann denke ich mir so, ah ja, stimmt, das ist jetzt auch schon wieder lange her, die Tabletten sind jetzt abgesetzt seit knapp einem Jahr.
Und wir machen jetzt weiter.
So, es wird weitergemacht, bis die nächste Diagnose kommt. Vielleicht mache ich mal so ein Prostata-Ding. Aber eigentlich habe ich auch keinen Bock drauf.
Okay, so weißt du, was Prostata ist? Der geht einfach schön.
Ja, nee.
Dann, ah, doch nicht dann.
Ja, dann nicht, nee.
Okay, ja, das dachte ich mir schon.
Nee, ich will einfach nur so, da soll einfach nur so einer ganz kurz so einen Hoden tippeln und sagen, nee, ist voll in Ordnung.
Einfach nur anschauen am besten, weil es
mal Husten. Oder? Ist das nicht dieses Husten?
Ja.
Aber der Serdar war letztes Mal hier und der hat erzählt, der hat halt von diesem, hast du das mitbekommen, Prostata-Ding erzählt hat. Das, wow, Alter. Nee, also ich warte, bis irgendwie Schmerzen kommen, die nicht mehr auszuhalten sind und dann.
Ja, nicht, sag ich dir nicht, das sagst du dir. Ich sag,
ja, genau.
Geh mal zum.
Ja, das
ist jemand, du lebst ja dein Leben, mach du
das. Genau, so, das ist auch jemand, der das nicht durchlebt.
Ich würde aber gerne noch ein bisschen deine Videos konsumieren, so, das wäre eigentlich nicht schlecht, wenn du
das ist sehr egoistisch.
Bald Topsy gehst. Ja. Und alles.
Pass auf deine Gesundheit auf, Samuel, weil wir brauchen noch Content.
Nicht nur wir, sondern auch.
Battles beugen sich nicht von alleine.
Ja.
Nee, klar, auch wegen Familie und so. Das ist auch so.
Ja, und das Finanzamt.
Halb ernst, halt nicht. Finanzamt Reinickendorf, Galgenhumor, das ist alles so eine. Alles so eine Schwebe. Aber das. Also ich will da auch nicht so bierernst dran gehen, weil es gibt Leute, die. Keine Ahnung, die sterben als Kettenraucher mit 95 und es gibt, keine Ahnung, Leute, die machen Calisthenics und sterben beim Bäcker bei einer Bestellung so ab 29. Deswegen.
Ich glaube aber immer, ist es immer gut, eine gesunde Mitte zu finden.
Ja, es ist einfach, also theoretisch ist es gut, Bescheid zu wissen, ob man was hat.
Ja.
So. Und wenn einem dann jemand sagt, ja, ich habe jetzt letztens zum Beispiel eine Kindergartenfreundin oder eine Schulfreundin getroffen, die meint so, ich meinte so, hier, du auch ein Bier? Meint die, nee, ich darf kein Bier mehr. Ist so, wie jetzt? Meint die, ich weiß schon gar nicht mehr, was für eine Krankheit das war. Auf jeden Fall irgendeine Unverträglichkeit und die kann jetzt kein Bier, keine Nudeln, kein dies, also alles, was lecker ist, Pizza. Mhm. Ist so, ja, ciao, Alter. Also das ist so, deswegen, ich mach lieber, bis ich 60 bin oder Mitte 50 bin, ernähre ich mich so und komme so irgendwie durch und dann hole ich mir so meine Diagnosen ab, wo es heißt, okay.
Aber wie alt wirst du werden?
Wie alt ich werden will?
Ja. Also sagst du so, gesund bis 65 und dann, okay.
Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich 80 werde. Ich habe meine Tochter und den Abiball. Bis meine Tochter so 30 ist, 25, wie lange ist es noch? 25 Jahre, was haben wir jetzt? 47, 60, 70, ja, so 70. Also ab 70 könnte wirklich so.
Dann schön gesund durchmarschieren, ohne irgendwas und dann ist gut.
Ja, so die letzten Jahre noch so. Stell's mir auch nicht schlecht vor, wenn man dann so wirklich so ohne große Schmerzen, sondern du weißt, du hast noch so ein Jahr am Sterbebett und dann kommen die mal alle vorbei und sagen so, ey.
Boah, ein Jahr ist lang.
Ja, aber da kommt ja jeden Tag jemand so, hey, da kommen ja auch dann, ich bin ja eine relativ bekannte Person.
Ja.
Also ich kann ja so einteilen. Ich kann so quasi wie so das erste Fan-Todestreffen auch machen. Weißt du, was ich meine? Da kommen dann Leute ans Sterbebett.
Aber würdest du sagen, ist es besser, wenn es das gäbe, 65, alle gesund und dann mit 65 oder mit 70, ciao? Oder so wie es jetzt ist, manche werden halt 30, manche werden 40, manche werden 100?
Nochmal bitte die Frage.
Fändest du es gut, wenn Menschen einfach gesund bleiben ihr ganzes Leben und mit 65 einfach jeder abdankt? Oder so wie jetzt halt?
Boah, das ist eine geile Frage. Das Ding ist, ich kenne 65-Jährige, die noch ein gutes Leben führen. Mhm.
Aber du hattest ja faktisch davor, also kann ja jetzt nicht sagen 80 und dann im Sarg springen, ja. Gesund, weil das ist ja zu hoch. Also 65. Klar, gibt's dann, Leute leben bis 90.
Also ich würde mal sagen, Mama wird jetzt auch bald 70. Nee, kann ich nicht machen. Mhm. Aber erfahrungsgemäß, was ich jetzt so mitbekommen habe, also es gibt wenig 75-Jährige, wo es wirklich noch so richtig nach dem Motto, ich kann noch in Urlaub fahren, ich kann dies noch machen, das noch machen und das ist schon geil noch zu leben. Mhm. Ich glaube, ab dem Alter ist so, beschäftigt sich jeder so mehr oder weniger freiwillig damit, dass es bald vorbei ist und viele haben auch keinen Bock mehr. Mhm. So. Aber ich
denke, ist auch wieder unterschiedlich, ne? Es gibt welche.
Volle Kanne. Aber ich denke mir so, Mann, ich würde gerne auf der Bühne sterben, auf jeden Fall. Und ich würde aber auch gerne bis zum Tod, deswegen habe ich heute wieder einen Anruf bekommen von der Rentenversicherung. Ich denke mir so, ich habe mit euch nichts zu tun. Ich werde arbeiten bis, ich bin ja auf der Bühne.
Ja.
Also Rente. Die wollen mich wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, was die von mir wollen.
Hast du nur gesehen, Rentenversicherung ruft an oder bist du angegangen?
Ja, nee,
ich bin dann sofort aufgelegt.
Bin ich dran gegangen.
Ah, bist du nicht dran, okay. Aber du kennst die Nummer.
Ja, ich habe die gespeichert, steht immer auf den Briefen drauf.
Also, okay.
So, ja,
auf jeden Fall. Blöd von denen, oder? Ist ja dumm von denen.
Ja, der hat auf Anrufbeantworter gesprochen auch.
Und dann hast du eingespeichert.
Herr Sibilski, können Sie mich zurückrufen?
Und nie passiert.
Nein. Okay. So, der Plan ist ja, die Tochter soll erwachsen sein, die soll im Alter sein, wo es für sie nicht mehr übertrieben schlimm ist, dass sie viel, also die hat viel von ihrem Vater gehabt, hat selber eine Familie aufgebaut, dass es nicht mehr so ganz so schlimm ist, wenn der Papa stirbt. Und ich denke mal, das wird dann so sein mit 70, 75. Und wenn ich bis dahin durchkomme, was ja schon schwierig wird auf jeden Fall bei dem Lebensstil, dann ist fein. Und da werde ich auf jeden Fall auch immer noch, wenn ich gehen und reden kann, auf der Bühne stehen auch und aus der Sicht eines 70-Jährigen mit meinem Kopf dann die Sachen erzählen. Das sind die Pläne, die ich jetzt habe. Kann natürlich sein, dass es übermorgen anfängt, hier zu ziepen und dann.
Alles gut, wenn man einen Plan hat,
auch schon mal. Ein Ei weg.
Das ist, ja, einer ist nicht so schlimm.
Ja.
Aber würdest du jetzt auch. Ein
Kollege von mir hat zwei, beide weg.
Weil du drei hast, oder?
Nee, ein Kollege hat beide weg einfach.
Ernsthaft?
Ja.
Aufgrund Hodenkrebs?
Ja.
Also jetzt nicht abgefroren oder so?
Nee.
Und, ich habe noch nie jemanden gesprochen, der keine Murmel mehr im Sack.
Ja, ich kann auch nicht
sagen. Aber die müssen sich, glaube ich, mit so Testosterongel eincremen.
Also ich kann auch nicht sagen, wer es ist, weil ich bin da so ein bisschen, ich wollte nicht die genaue
Beschreibung. Also du hast jetzt auch nicht nachgefragt, hey.
Nee, ich habe das so gehört, weil das sind noch mehrere Sachen im Argen, aber das ist so, ja, das ist.
Also ich habe jetzt einen, weil du natürlich auch ein bisschen recherchierst während der Zeit so und ich habe jetzt ja nur noch, du hast ja noch zwei, also du hast ja noch zwei Leben. Ich habe nur noch ein Leben. In dem Sinne. Mhm. Aber ich habe mir dann schon Gedanken gemacht, wenn jetzt da auch noch was wäre,
ja.
Dann hast du einfach nichts mehr. Und dann habe ich in YouTube, habe ich jemanden gesehen, der halt darüber geredet hat, dass der halt nichts mehr hat.
Ja.
Weil der hatte auch zweimal eben Knoten unten und das hat sich halt beides Mal als Hodenkrebs rausgestellt. Ich muss halt hoffen, dass meine letzte
Murmel. Den musst du wirklich pflegen.
Dass der durchzieht bis zum Ende. Ne?
Ja, der muss halten.
Der muss durchziehen, hey, aber. Ja, das ist auf jeden Fall schwierig. Also nicht schwierig, sondern hoffentlich machbar.
Aber wie gesagt, du hast ja selber schon gesagt, das Ganze hat ein Happy End auf jeden Fall. Das ist ist natürlich für den Podcast nicht so geil. Wäre natürlich geil gewesen, wenn du jetzt hier wirklich mit Glatze und so und ohne Augenbrauen angetanzt wärst.
Hättest eher schreiben müssen.
Ja. Hast du
ich hab was?
Ist nachgewachsen wieder, oder was?
Ja, ja. Das ist geisteskrank.
Achso, das hat wirklich das.
Mir sind natürlich die Haare ausgefallen.
Ja. Ja, ist das immer so?
Ich sag in 99%. Man muss ja auch ein bisschen differenzieren, das weißt du jetzt als Laie ja auch nicht. Nicht jeder Krebs wird gleich behandelt und jede Krebsart hat auch eine unterschiedliche Behandlung. Also wenn du jetzt als Beispiel, du hast ein Lymphom, Lymphkrebs, dann wird es anders behandelt als meins.
Ja.
Also es ist nicht so, okay, da hast du Schema F und egal welcher Krebs, das wird da drauf, sondern das ist sehr vielschichtig. Ich glaube, es gibt über 50 bis 100 Chemomedikamente und dann wird halt abgestimmt, was dein Tumor oder was dein Krebs eben hat. Dementsprechend werden die Medikamente dann halt rausgesucht. So.
Und warum haben so viele Leute Krebs einfach? Weiß man irgendwie, woran das liegt? Ist das einfach ganz normal? Gab es das schon immer? Gibt es da Auslöser
für? Also ich habe natürlich.
Da gibt es Auslöser für manche, aber.
Du fragst dich immer wieso. Aber auch soweit ist leider die Medizin noch nicht, dass sie dir genau sagen kann. Es gibt Leute, ich hatte zum Beispiel im Krankenhaus einen, der hat Lungenkrebs. Der hat aber seit 15 Jahren nicht mehr geraucht. Dann gibt es welche, wie du vorhin schon gesagt hast, das sind Kettenraucher, nie was. Ja. Dann gibt es welche, die rauchen auch ihren Leben nie, haben auch Lungenkrebs.
Ja.
So, dann gibt es welche, die hatten noch nie irgendwie Probleme mit ihrem Sack und auf einmal Hodenkrebs. So, du kannst es leider, soweit ist die Medizin noch nicht, nie diagnostizieren, wieso. Der Kumpel, der das Lymphom hatte, also den Lymphkrebs, der kann ja auch nur vermuten, weil man wird es leider Stand jetzt nie herausfinden, woher das kommt. Der hat sich tätowieren lassen. So, und die Tinte geht natürlich in die Lymphbahnen rein und dadurch, dann gibt es welche, die sind am ganzen Körper tätowiert.
Zugehackt vom Kopf bis
Fuß. Genau, und die haben einfach gar nichts. Also es ist leider immer nur ins Blaue raten, aber das ist leider so ein bisschen das Problem. Aber mir sind natürlich die Haare komplett aus, also was heißt komplett? Ich habe so ein Schnörres noch stehen gehabt. Hier alles, das war dann so richtig löchrig, das habe ich dann halt natürlich weggemacht. Ich war dann witzigerweise, ich hatte eine andere Frisur. Ne? Ich hatte es so ein bisschen länger und hochgegelt. Oder immer mit Haarspray halt. Und die waren heller. Ich habe jetzt schon.
Die sind aus
wie
gefärbt.
Ja, halt wie bei dir, also schön dunkel. Vielleicht nicht ganz so dunkel, aber.
Aber ich würde sagen, es ist gefärbt.
Ist aber einfach so nachgewachsen.
Okay.
Einfach so. Und auch da hatte ich vorher natürlich als eitler, penibler Mensch natürlich Angst. So, fuck, meine Haare fallen aus. Ey, ich würde
auch. Was eigentlich so unwichtig ist.
Ne? Im Nachhinein würde ich gesagt, komm, nimm meine Haare.
Aber
mir geht es auf jeden Fall einen Ticken besser.
Ja, klar.
Weil während der Zeit war natürlich Downfall at its finest. Ne? Aber die sind mir jetzt so nachgewachsen. Und die wellen sich auch. Also wie bei einem Dunkelhäutigen. Ne? Die haben ja meistens so Wellen, so LeBron James, wenn der wenig länger hat. Ja, weil sie jetzt, ich war ja erst
beim, das hat mal so
beim Ding. Die wellen sich wirklich.
Wie hat denn deine Freundin das mitgemacht?
Ja, optimal.
Ja?
Wirklich. Also,
supported oder hat die auch so, weil es ist ja auch jeder Unterschied. Es kann ja sein, dass du da wirklich so einen Trauersack neben dir hast,
nein,
die so, oh mein Gott, oder nee, die so
zum Glück nicht.
Kraft gegeben und selber auch stark.
Selber stark, genau.
Okay.
Ich kann immer nur das erwarten, was ich selber mache. Ich wäre auch in dem Moment, weil ich halt auch einfach so bin,
komm, ja, supporten.
Das ziehen wir durch, das schaffen wir. Ja. Und das hat sie glücklicherweise so gemacht, hat alles in der Zeit von mir weggehalten. Hat er alles gemacht. Ich musste da keinen Finger rühren. Du kannst auch keinen Finger rühren.
Ja.
Du kannst dir so vorstellen.
Ja, das kenne ich noch von.
Wenn du 10 Treppenstufen gehst, musst du oben.
Ja, bist fertig.
Bist tot. Ja. Mhm. Also da geht nichts mehr. Und das hat sie mir alles abgenommen. Das war phänomenal. Und hat sie sich natürlich persönlich auch wegen dieser Ausnahmesituation auch weiterentwickelt.
Ja, klar.
Ne? Weil das weißt du ja vorher nicht. Du warst noch nie in der Situation, wie sowas passiert und wie sowas geht.
Also ich will jetzt auch kein, wie heißt die Frau?
Christina.
Christina. Ist auch kein Druck aufbauen, aber es gäbe eigentlich keinen besseren Zeitpunkt.
Okay.
Um das Ding festzumachen.
Ja, alles klar.
Also schon etliche Jahre, die hat das mit dir durch.
Ja.
Ein Ei ist weg, Rest ist aber eingefroren. Eigentlich ist die Zukunft, ist sicher, oder?
Okay.
Ja? Wollen wir es dabei belassen? Es war sehr schön, dass du da warst, mein Lieber.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ciao, ciao.